Top Fan, Ausgabe Nummer 349. Wir schreiben den 1. April 2016. Mein Gast heute Abend ist Sven Pohl und es geht um Kornkreise, Informationsrobotik, künstliche Intelligenz, Sprache und Bilder. Und auch heute kann man sich wieder am CropCom beteiligen, an der Sendung beteiligen, nämlich mit dem CropCom. Erreichbar die Website von CropFM, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen und vor allem im hinteren Teil der Sendung gehe ich sehr gern drauf ein. Später dann schalte ich auch den Skype-Client wieder auf, falls sich jemand unter dem Skype-Namen CropFM dann einwählen möchte und hier mitmachen möchte. Und entgegen anders lautender Gerüchte bin ich nicht verkatert und lasse die Sendung auch nicht ausfallen. Aber das ist eine andere Geschichte. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at. Man kann mir auch sehr gerne mailen, finden sich da links gleich unterm Header, rechts unterm Ei. Wenn man da draufklickt, kommt man zum Newsletter, zum Mail, also der Mail-Link. Es gibt auch Hilfeseiten übrigens zum Beispiel, falls man irgendwas nicht ganz versteht auf der Seite, was durchaus sein kann. Das Ganze erscheint als Podcast und alle Sendungen landen in einem Archiv, sind dort als MP3 und Real Audio downloadbar. Man kann auch einzelne Sendungen, einzelne Einträge direkt verlinken im Archiv, was viele tun, was mich freut. Freut mich natürlich überhaupt, wenn man ein bisschen weitererzählt, vielleicht neue Leute dazu bringt, sich das hier anzuhören und ein bisschen bewirbt die Sendung. Ist natürlich schön, je mehr sich das anhören. Forum gibt es auch zur Sendung, wird betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild ist auch heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer, ganz wunderbar und sehr passend wie immer. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, es geht über PayPal oder als Überweisung und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Und ich soll auch darauf hinweisen, dass keine Werbungen angezeigt werden, wenn der Benutzer quasi nicht einverstanden ist damit, dass somit auch diese Tracking-Cookies gesetzt werden. Das heißt, wenn man dieses Cookie-Consent-Fenster nicht bestätigt, dann werden auch keine Werbungen angezeigt, aber natürlich die Serverkosten finanzieren sich natürlich teilweise über diese Werbung. Also die Bitte, das doch zu tun. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, diese Sendung zu unterstützen. Danke. Und gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Und Das Cookie-Consent-Fenster ist übrigens meistens so rechts unten auf der Seite. Ein Mathematiker sagt, Planet 9 sei schuld an irdischem Massenaussterben. Das heißt, es ist ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Seit Wochen schon sorgt der mathematisch geführte Nachweis der möglichen Existenz eines noch unbekannten großen Festplaneten im äußeren Sonnensystem für zahlreiche Spekulationen und kontroverse Diskussionen. Und Andreas Müller war übrigens auch mal zu Gast, ich glaube 2014, Grenzwissenschaft oder Grenze des Wissens hieß die Sendung. Und da haben wir über diese Sache gesprochen. Und jetzt schreibt ein Mathematiker der University of Arkansas diesem Planeten erneut die Schuld für das periodische Massenaussterben auf der Erde zu. Der Planet, dessen Existenz bislang noch nicht durch direkte Beobachtung bewiesen wurde, könne Kometenschauer in einem Intervall von rund 27 Millionen Jahren Richtung Erde lenken, die hier dann zum massenhaften Aussterben eines Großteils des Lebens geführt hätten. Und Planet 9 ähnelt somit immer mehr dem vormals bekannten Planet X. A Japanese AI program just wrote a short novel and it almost won a literary prize. So viel hat nicht mehr gefehlt und der dritte Nikai Hoshi Shinichi Literaturpreis aus Japan wäre an die Novelle The Day a Computer Writes a Novel, also der Tag, an dem ein Computer eine Novelle schreibt, gegangen. Doch diese Novelle stammt eben nicht von einem menschlichen Autor, zumindest nicht direkt. Sie ist Ergebnis einer Software, die Hitoshi Matsubara und sein Team an der Universität Hakodate entwickelt hat. Und das ist sehr spannend, denn wir sind zwar halbwegs darauf vorbereitet, dass in Zukunft Berufe wie Lastkraftfahrer oder Zusteller durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnten, aber sind wir wirklich bereit für künstliche Autoren, künstliche Illustratoren, Moderatoren, künstliche Künstler? Und alle besprochenen News finden sich natürlich auch wie immer auf der Startseite in der News-Sektion, beziehungsweise gibt es im Archiv auch diesen News-Button, da kann man draufklicken und dann werden einem die News angezeigt, die eben zur Sendung damals aktuell waren. Hier bei mir geht es jetzt gleich weiter mit Sven Pohl und der Sprache der Bilder. We'll be right back. Ja, mein Gast heute ist Sven Pohl. Hallo Sven, kannst du mich gut hören?
Hallo Tarek, wunderbar. Hallo auch an alle Zuhörer.
Sven du bist der Softwareentwickler, Fachinformatiker.
Genau.
Und vor circa 5 Jahren hast du dich da einem sehr, sehr interessanten Gebiet zugewandt. Hat sehr viel zu tun mit Kornkreisen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr da auf diese Idee gekommen seid, nämlich Botschaften in Kornkreisen zu suchen durch Reverse Engineering. Sehr originell.
Ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen was dazu. Also vielleicht, was ist überhaupt Web Crop Circles? Was ist das
Vielleicht
überhaupt?
auch ein bisschen zu deinem Background. Also gut, ich habe es kurz gesagt, du bist also Softwareentwickler, Fachinformatiker. Sind auch noch ein paar andere Leute bei diesem Projekt dabei mit Physik-Background etc. Vielleicht kannst du auch das ein bisschen ausführen am Anfang, wie ihr dann diese ganze Gruppe dann quasi, wie ihr dann auf diese ganze Idee gekommen seid.
Ja, genau, wir sind. Also der Drahtzieher, das bin schon ich, aber ich habe natürlich meine inspirativen Quellen, die sehr interessant die Ideen beisteuern oder auch konkret sich an der Arbeit beteiligen, Grafiken liefern und das Projekt so wachsen lassen. Und das Ganze ist ein dynamischer Prozess, also wahrscheinlich nie abgeschlossen, aber schon jetzt auf einem Stand, wo man sagen kann, es kommen sehr interessante Resultate und Anwendungsmöglichkeiten daraus. Entstanden ist das Ganze tatsächlich durch eine Unterhaltung über versteckte Botschaften in Kornkreisen, die dann auch nach und nach sich dann vertieft hat. Und natürlich geht es dabei auch um die Frage, wer sind die Verursacher dieser unglaublichen Installation, muss man sagen. Denn wer das erste Mal überhaupt mit dem Kornkreisphänomen konfrontiert wird, ist ja erstmal total beeindruckt von dieser Komplexität und fragt sich natürlich, wer hat das gemacht? Denn das ist ja eigentlich das Spannende, dass wir die eigentlichen Verursacher nicht kennen. Und daraus ergibt sich dann natürlich die Frage, gibt es versteckte Botschaften, gibt es irgendwo eine unterschwellige Bedeutungsebene, vielleicht vergleichbar mit einer Schallplatte, die jetzt in den Händen eines Steinzeitmenschen erstmal ja, sonderbar anmutet, aber noch überhaupt keine Rückschlüsse zulässt, dass man diese Schallplatte auch wirklich abspielen kann, vielleicht erst viele Generationen später. Und vielleicht ist es ähnlich mit Kornkreisen. Das ist so ein bisschen die Motivation. Steckt, gibt es eine tiefere Bedeutungsebene. Und dazu
Was
gibt es.
hat dich denn primär so fasziniert an Kornkreis? Ich meine, du sagst, jeder ist dann gleich begeistert von den Figuren. Ja, das stimmt. Die meisten sind also sehr beeindruckt, wenn sie sehen, was für riesige Formationen da teilweise entstehen. Also,
Ja, schon komplexer.
war es das, was dich ursprünglich daran fasziniert hat? Oder was macht für dich die Faszination Kornkreis aus?
Ja, vor allem, weil es sich ja um ein ganz eigenständiges Medium handelt. Kornkreise sind ja eigentlich mit nichts auf der Welt wirklich vergleichbar, vielleicht am ehesten noch mit Kunst oder mit Graffitis, wobei Graffitis und Kornkreise lässt sich nicht wirklich vergleichen. Graffitis sind enthalten zum Beispiel auch immer eine Signatur des Künstlers. Die Intention, die Absicht des Künstlers besteht darin, sich in der Szene einen Namen zu machen oder vielleicht auch eine politische Botschaft weiterzugeben. Das ist ein Punkt, den wir bei Kornkreisen überhaupt nicht vorfinden. Also Kornkreise ordnen sich immer ihrem speziellen Thema unter, sei es die Mathematik, sei es Fraktale, sei es seine spirituelle Aspekte. Das ist also eine ganz eigenständige Klasse von Medien, die natürlich wie Graffitis auch nicht kontrolliert werden können. Das heißt, es ist ein ja, organisches, dynamisches Medium, was was entsteht und was auch teilweise nicht gewollt ist. Also sowohl Graffitis werden entfernt als auch Kornkreise. Aber Kornkreise sind einfach in ihrer Vorbereitung und Komplexität viel, viel aufwendiger und faszinierender. Und es, natürlich denkt man auch über die ETH-Hypothese nach. Also gibt es außerhalb des menschlichen Bewusstseins eventuell irgendwelche Urheber. Aber das ist gar nicht mal der Punkt. Der Punkt ist, Kornkreise beeinflussen jetzt schon irgendwie unsere Kultur und haben eine Aussage für Film, Medien und für kreative Ideen. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was steckt wirklich dahinter? Was kann man da noch herauslesen? Und können wir vielleicht die Technologie oder die Ideen irgendwie, die wir aus Kornkreisen entdecken, können wir die irgendwie nutzen für neue eigene Ideen? Und sei es Informationskodierung, da stecken natürlich viele Fragen dahinter. Und dazu, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, gibt es im Prinzip zwei Ansatzpunkte. Der klassische ist der, dass man sich die Kornkreise analytisch betrachtet, punktuell herausnimmt und versucht, dort Muster zu erkennen, die in irgendeiner Form Rückschlüsse auf die Aussage oder auf den Urheber ziehen. Diese Aussagen unterscheiden sich da natürlich auch wieder von Graffitis, weil sie sich eben komplett eben ihrem Thema unterordnen. Und der zweite Ansatz, den ich oder wir interessanter fanden, ist das Crop Circle Reverse Engineering. Das ist im Prinzip die Vorgehensweise, eine Technologie dadurch kennenzulernen, dass man sie erstmal versucht nachzubauen. Wir kennen das zum Beispiel auch aus der Bionik, wenn man beispielsweise fliegende Insekten oder Laufalgorithmen von Insekten nachvollziehen will, dass man dann tatsächlich so kleine Roboter baut, einfach aus der Absicht heraus zu gucken, ob die eigenen Modellhypothesen stimmen. Nicht zu vergleichen jetzt zum Beispiel mit dem Reverse Engineering, was jetzt die Russen beispielsweise in den 60er Jahren an den Tag gelegt haben, als sie westliche Computerships aufgesägt haben.
Oder dann, auch im Westen, als wir MIX versucht haben nachzubauen.
Oder auch umgekehrt.
Oder zumindest analysiert haben. Da gab es ja in der, ich glaube, das war in der Area 51, waren die unter anderem stationiert, wo man eine ganze MIX-Staffel hatte. Aber egal.
Spannend. Auf jeden Fall haben wir dann, oder habe ich die Ärmel mal hochgekrempelt und eine Art Rosetta-Stein entwickelt. Ist dir das bekannt, was der Rosetta-Stein ist?
Naja, das ist also, wo man, da war altgriechisch, dann ägyptisch und
altaramäisch.
Da auch noch dazu. Genau, ja. Und eine dritte Sprache, altaramäisch, und dann konnte man endlich entziffern oder das meiste nehme ich an den Ziffern, was da in Ägypten aufgeschrieben stand. Ne?
Ganz genau.
Steht mal.
Und genauso bin ich vorgegangen. Ich habe halt überlegt, auch aus der Diskussion heraus, was könnte so ein Minimalkornkreis Rosetta-Stein sein? Also sprich, was sind eigentlich jetzt die naheliegendsten Symbole? Und da fängt man natürlich, wenn man eine Sprache analysiert, erstmal natürlich mit den Symbolen an, dann die Syntax, dann die Semantik, zum Schluss die Pragmatik. Beim Rosetta-Stein haben wir jetzt naheliegende Symbole, wie beispielsweise Stonehenge, die ganze Megalithkultur, die Pyramiden, natürlich auch Ähnlichkeiten zu indischen Mandalas, spirituelle Konzepte, Chakren, heilige Geometrie, Fraktale, Fraktalwachstum und so weiter. Und im Prinzip haben wir angefangen, um ein einfaches Beispiel zu nennen, du nimmst einen Text, analysierst ihn auf die Sprachen, auf den emotionalen Hintergrund und stellst beispielsweise algorithmisch fest, es ist ein Text, der sich mit biophilen, angenehmer, mit einer weichen, freundlichen Sprache bedient, einladen. Und den bildest du dann beispielsweise mit schönen geometrischen, harmonischen, goldenen Schnitt stehenden Strukturen und Geometrien ab, während du Texte, die eher aggressiven Charakter haben, bedrohlichen, unangenehmen, unsympathischen, diese Inhalte werden dann einfach oder haben wir dann erstmal mit eckigen, scharfen Kanten dargestellt. Das war so die erste Idee, um überhaupt erstmal ins kalte Wasser zu springen. Und die Idee war, aus dieser ersten Struktur, analysierten Struktur, eine Art Kristallisationskeim eines Fraktals zu generieren, aus dem dann das ganze Web-Crop-Circle-Bild dann nach und nach herauswächst. Und dieser Ansatz war insofern interessant, dass man also schon sehr faszinierende Grafiken generieren konnte, die ja auch alle irgendwie eine Geometrie einer Semantik eines Textes widerspiegelten. Das heißt, der Stempel dieses Textes, wie beim Barcode, beim Fingerabdruck, steckt in dieser Grafik, bloß eben visualisiert und als grafische Anweisung umgewandelt mit eben diesem fraktalen Aufbau. Der Punkt ist allerdings der, dass diese Bilder sehr interessant und faszinierend sind, aber für einen unbedarften Betrachter erstmal überhaupt keine Rückschlüsse zulassen auf den eigentlichen Hintergrund.
Moment, fraktal. Also was ihr gemacht habt, wenn ich das mal mit eigenen Worten wiederholen darf, ist, ihr seid hergegangen und habt Algorithmen entwickelt, die aus Texten geometrische Figuren erstellen sollen, die an Kornkreise erinnern.
Ja, vielleicht lass mich noch mal zwei Sätze sagen, was Web Crop Circles überhaupt sind, weil wir sind jetzt vielleicht ein bisschen weiter, haben das vielleicht ein bisschen übersprungen. Also es gibt eine Seite, die kann jeder mal, wenn er mag, aufschlagen. Das ist sozusagen die Hauptseite des Projekts, nennt sich webcropcircles.com.
Ist jetzt verlinkt von der Startseite aus und später dann vom Archiv aus unterm Anhängertext.
Genau. Oder einfach bei Google Gedankenkamera googeln. Es gibt mehrere Seiten, auf denen Webcrop Circles interaktiv benutzbar sind. Und dort kann man zum Beispiel einfach mal mit eigenen Worten Bilder malen und Texte eingeben. Also Webcrop Circles ist im Prinzip ein semantischer Bildgenerator, der aus beliebigen Texten repräsentative Bilder generiert. Also im Prinzip das, was jeder von uns macht, wenn wir eine unbekannte Geschichte hören. Dieses Kopfkino, was dann in uns abläuft, wo wir genau die Augen schließen, wir hören den Satz, grüner Hase sitzt auf Stein bei Sonnenuntergang, Wellengang, Wasser, Vögel im Hintergrund, Vollmond, und dann haben wir dieses Bild sofort, wir können uns gar nicht dagegen wehren. Unser Bewusstsein ist so ausgelegt, dass wir sofort eine Imagination haben, daher auch Image, das Bild. Webcrop Circles macht genau das Gleiche. Wenn ich eingebe, grüner Hase sitzt auf Stein, Sonnenuntergang, kommt ebenso ein Bild. Und der Anspruch geht tatsächlich dahin, aus jedem Text ein repräsentatives Bild zu machen. Das ist sozusagen die Endstufe. Auch spannend ist, dass...
auch aus jedem Text beliebiger Länge.
Ja, genau.
Wobei also, das halt immer ungenauer wird, je länger der Text ist. Ne? Also ich meine, ein Buch in einem Bild...
Wobei, dann kommen wir tatsächlich schon im Bereich der, das nenne ich emergente Eigenschaften oder Spiegeleffekte, wo dann tatsächlich dann Effekte auftreten oder Informationen sichtbar werden aus dem Text, die jetzt über die Bedeutungsebene hinausgeht. Also das ist auch eine spannende Geschichte, dass man irgendwann feststellt, man visualisiert nicht nur das, was tatsächlich, was der Autor des Textes beabsichtigt, sondern man visualisiert auch seine Intentionen und Absichten. Vielleicht kann ich dann nachher noch mal ein paar Beispiele bringen, ja, die auch nicht unbedingt im Sinne des Autors sind, die aber einen schönen Rückschluss darauf ziehen, was eigentlich der Autor gemeint hat oder beabsichtigt. Die Idee ist also dann daraus gewachsen, eben Kornkreise zu refaktorisieren. Das habe ich gerade schon angedeutet, indem man eben diese Prinzipien der Kornkreise erstmal diesen Rosetta-Stein anwendet, Informationen visualisiert. Und diese Bildsprache, diesen Vektorraum dann benutzt, um daraus ein Bild zu generieren. Ja, und das kann man, wie schon gesagt, auf Webcrop Circles ausprobieren und bekommt dann instantan eine SVG-Vektorgrafik, die man aber auch als JPG-Grafik abspeichern kann oder als Grußkarte verschicken oder auf Facebook posten kann. Ziel ist es, dass man dann auch langfristig zum Beispiel ganze Bücher bebildern kann. oder Dinge visualisieren kann, ohne jetzt ein Grafikprogramm benutzen, bedienen zu müssen, einfach durch Hinschreiben der wichtigsten Keywords. Man kann also zum Beispiel auch ein Traumtagebuch damit bebildern. Und was ich ganz gerne mache, ich nehme mir gerne mal ältere Texte, irgendwelche vedischen Texte oder übersetzte Keilschrifttafeln und lasse mir davon einfach mal, ohne die Texte zu lesen, die Webcrop-Circle-Bilder generieren und bekomme dann schon mal sehr interessante, qualitative, auch oftmals überraschende Bilder, worum es überhaupt in den Texten geht. Und daraufhin kann man dann entscheiden, ob man sich weiter mit dem Textthema auseinandersetzen möchte oder eben nicht. Darüber hinaus kann man, wenn man selber eine Homepage hat, seine Artikel nochmal scannen und zum Beispiel schauen, ob die Webcrop-Circle-Bilder auch zu dem ungefähr passen, was man damit beabsichtigt hat oder eventuell was ganz anderes. Und auch natürlich für alle möglichen kreativen Spielereien nehmen. Man kann mal schnell Grafikentwürfe machen oder Künstler können einfach verschiedene Farben kombinieren. Also man kann auch den Himmel einfärben, den Boden, man kann man kann Bezugssysteme angeben und das Ganze passt sich dann auch so ein bisschen dem Künstler an. Also es gibt keine Syntax, die jetzt vorgegeben ist. Es ist wirklich beabsichtigt, dass Webcrop Circle völlige Freiheit dem Schreiber darüber lässt, wie er jetzt eine Grafik gestaltet und dann zum Ergebnis kommt. Was wir beobachtet haben, nachdem wir diesen Kornkreisansatz verlassen haben, beziehungsweise irgendwann einfach weil diese reinen Linien und Geometrien aus sich heraus nicht so faszinierend waren.
Also zu Beginn, der erste Algorithmus hat also wirklich nur eine geometrische Figur ausgegeben. Also ich kenn das Kreise, mal, Linien, Dreiecke und so weiter.
Genau. Fraktale Muster, Schwingungen, Sinuskurven, allen möglichen Varianten, Frequenzmuster. Die sind erstmal aus sich heraus, die können sehr schön sein, die können aber auch aufgrund der Überlagerung, können die auch einfach verwirrend sein. Und dann habe ich mal angefangen, in Stufe 2 ein paar Piktogramme hinzuzufügen, also ganz einfache Symbole, wie wir sie von Verkehrsschildern kennen, um diesen Symbolen, diesen Linien und Strichen noch eine Bedeutung zuzuweisen, damit man sofort sieht, worum geht es eigentlich tatsächlich in dem Bild, wenn man gar nicht weiß, was diese Grafik beabsichtigt. Was man dann als Ergebnis bekommt,
also ist gegenständlich. Zu Beginn waren die geometrischen, also die Ergebnisse rein abstrakt und dann bist du ins Gegenständliche reingegangen und hast tatsächlich, so wie man es eben jetzt sieht, wenn man Blume reinschreibt, dann sieht man eine Blume. Ja, und keine Sinuskurve.
Das stimmt, es ist nicht ganz so, also diese Struktur, die Datenstrukturen, diese Linienzeichen, die sind tatsächlich noch, ich sag mal, im Backend vorhanden, bloß sie drücken sich anders aus. Ah, und okay. Natürlich, und sie werden natürlich überlagert, eben dadurch, dass das gegenständlicher wird. Also das war eben das Spannende, dass wir dann einfach mal experimentiert haben mit tatsächlichen Symbolen und das Ergebnis war so eine Art Tech-Wolke, bei der man dann wirklich sehen konnte, was eigentlich in dem Text vorging. Auch später kam dann auch Farbe hinzu. Ja, darüber können wir auch nachher nochmal reden. Also Kornkreise sind für mich übrigens sowieso farbig, auch wenn die zweidimensional planar sind, aber es ist vielleicht später mal. Also wir haben diesen Webcrop-Circle-Bilder Farbe gegeben und einen gegenständlichen Bezug und haben dann mal ein bisschen den Algorithmus auf Webseiten getestet und da gab es dann so einen interessanten Fall einer Webseite einer Umweltschutzorganisation, ich sag jetzt mal nicht welche, und wenn du dir die Webseite so anguckst, wirst du erstmal von einer natürlichen grafischen Gestaltung viel grün, viel Leben, biophil, erstmal überwältigt. Das wirkt alles sehr angenehm und flüssig und klar. Als wir den Webcrop-Circle-Ansatz darüber haben laufen lassen, war das Ergebnis erschreckend. Also man hätte nie drauf kommen können, dass es tatsächlich das Webcrop-Circle-Bild zu dieser Seite war. Da ging es dann eher um Tod, der Himmel war grau, die ganze Farbgebung düster und die Symbolik sehr aggressiv und die Symbolik unverkennbar negativ. Und wenn man sich dann den Text durchgelesen hat, dann konnte man schon ein bisschen Rückschluss draus ziehen, warum dem so war. Weil nämlich diese Umweltschutzorganisation mit den Ängsten der Leser gearbeitet hat. Das waren genau die Bilder, die eigentlich in den Kopf gepflanzt werden sollten, ja, die aber nur durch das Lesen des Textes unterbewusst zum Vorschein kommen. Das ist so ein Effekt gewesen, wo ich gesagt habe, wow, also das, wenn ich sowas aus der Seite rausbekomme, ohne mir diese Seite vorher durchzulesen, dann kann man mit dem Algorithmus sicherlich noch mehr machen. Und das war dann der Anstoß, um diesen bebilderten Ansatz weiter zu verfolgen und daraus eben ja, den semantischen Bildgenerator zu machen, der er jetzt ist, aber eben also nicht alleinig Intention heraus, jetzt Kornkreise zu verstehen, sondern eben auch daraus einen Bildgenerator zu machen, der Texte einfach gehirngerecht aufbereitet. Und das ist eine interessante Ansatzmöglichkeit, wie man vielleicht in Zukunft generell mit Informationen umgeht. Wenn man also einmal darüber nachdenkt, wie auch die Informationen der Welt, also global, egal in welchen Bereichen, zunimmt und im Vergleich zu der Aufnahmekapazität und Verarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns. Also im Grunde genommen verdoppeln sich ja die Informationen jährlich nahezu in jedem Jahr. Andererseits sind wir aber, wir haben weiterhin hat der Tag 24 Stunden und wir haben nur einen Kopf und nur ein iPhone und ein Handy und können nicht gleichzeitig Zugriff auf die gesamte, auf das gesamte Weltwissen Zugriff nehmen. Aber wir können uns Möglichkeiten verschaffen, Filter bauen, um diese Informationen besser vorzuselektieren. Und das passiert jetzt ja auch schon. Aber da ist eben WebCrop Circle noch interessanter, vielleicht alternativer Ansatz oder eine vergleichbare Technologie.
Jemand hat im Chat was recht Interessantes aufgebracht, nämlich Synästhesie. Mhm. Also diese Kopplung von Sinnen. Ich nehme an, das sagt er was.
Farbenschnecken oder...
Also ich glaube, wenn man Töne sieht oder Farben schmecken kann oder riechen kann, wenn einfach die Sinne gekoppelt sind.
Ja.
Im Prinzip versuchst du da ja sowas wie eine Synästhesie zwischen Text und Bild zu machen, oder?
Ich hab ja geschrieben...
Wobei das natürlich wahrscheinlich, das hat jetzt mit der klassischen Synästhesie nicht wirklich viel zu tun, weil da geht es wirklich um Reize, die im Moment wahrgenommen werden und in dem Moment umgewandelt werden. Aber
Das ist ein gutes Stichwort und das ist auch nicht ohne Grund gefallen, glaube ich. Würde mich mal interessieren, welchen Hintergrund der Schreiber da hat. Es gibt ja, dass die Idee jetzt, verschiedene Reize jetzt umzukodieren, ist ja nicht neu. Es gibt zum Beispiel die Sonifikation, bei der man versucht, eben zum Beispiel Blinden das Tischtennisspielen zu ermöglichen. Da gibt es also auch hier in Bielefeld Forschungsprojekte, bei der man also durch Laute eben dann zum Beispiel Positionsangaben vermittelt. Da hast du dann tatsächlich eine visuelle Information oder eine virtuelle 3D-Koordinate, die jetzt getrackt wird im Raum und du hast dann einen Kopfhörer und du hast einen blinden Spieler, der dann tatsächlich lernt, eben aufgrund des akustischen Reizes dann den Tischtennisball wirklich zu treffen. Erstaunlicherweise funktioniert das. Also die Idee, mehrere, da sind wir wieder beim gehirngerecht Lernen, mehrere Sinne zusammenzufügen und zu koppeln zu einem Reiz. Das ist ja ein sehr produktiver Ansatz, den man ja auch im Gedächtnistraining oder generell in der Lerntheorie einsetzt, um eben Informationen nicht nur auf der abstrakten Ebene festzuhalten, sondern eben auch mit möglichst vielen Sinnen zu verknüpfen, damit eben die Gesamterfahrung des Konzepts greifbarer wird. Genau das machen wir. Wir bauen virtuelle Konzepte auf, wir bauen eine mentale Repräsentation der äußeren Welt auf und können auch nur kommunizieren, wenn unser Gespräch Gesprächspartner ein ähnliches Reservoir an Mustern, an ähnlichen Erfahrungen und an ähnlichen internen Repräsentationen hat. Also wir können eigentlich nur mit Wesen kommunizieren, die eine ähnliche Erfahrungswelt aufgebaut haben wie wir. Und sei es jetzt, dass wir jetzt mit einer anderen Spezies kommunizieren, also wenn unser Hund oder unsere Katze vom Fressen absteht und uns anguckt, weiß jeder, was gemeint ist, ohne einen Sprachkurs belegt zu haben. Und die Frage ist, wenn es jetzt Wesen geben sollte oder eine Existenz, die mit uns kommuniziert, wo ist da denn eigentlich die gemeinsame Schnittmenge? Wo sind da die internen mentalen Repräsentationen, die man dann über Sprache und über Bilder austauschen kann? Also ich sehe zwischen Sprache und Bilder generell keinen großen Unterschied, nur dass Sprache eben ein anderes Medium benutzt, um Bilder zu übertragen, weil das natürlich auch evolutionär ein relativ junges Thema ist. Sprache ist nicht, wir legen momentan viel Wert auf geschriebene Sprache, aber das ist ein relativ junges Phänomen, was wir vielleicht 100 Jahre haben. Vorher hatte eigentlich der Großteil der Menschheit keinen Zugang zur Schriftsprache, nur eine sehr kleine Elite. Also von daher ist Synästhesie, ja, definitiv.
Würde ich fast sagen, ein bisschen länger als 100 Jahre, aber okay. Keine Ahnung.
Ja.
Ist natürlich. In unserer jetzigen Zeit ist es natürlich sehr sprach- und schriftlastig, das Ganze. Ne?
Ja. Aber genau das ist der Punkt, diese Reizüberflutung, der wir ausgesetzt werden, die relevante Information von der irrelevanten zu trennen, das wird immer schwieriger. Ich habe mich ja auch mit einige Jahre beruflich mit Blickbewegungsanalysen beschäftigt. In einem Eye-Tracking-Startup habe ich mal einige Wahrnehmungs-, Marketing- und Psychologiestudien mitmachen dürfen. Ging es also auch um Kaufentscheidungsprozesse. Was ist eigentlich, was welches wahrgenommene, welche Bereiche an bestimmten Produkten lösen jetzt oder beeinflussen die Kaufentscheidung oder die Sympathie? Und dabei sieht man schon, dass wir sehr eigentlich, dass wir diese haptischen Erfahrungen, diese Interaktion mit dem Produkt, die Produktkybernetik, dass wir das wirklich brauchen, um Entscheidungen zu finden. Und wenn wir jetzt nur auf visuelle Medien gehen, dann also im Prinzip die ganze haptische und die andere Körpererfahrung, die Ist-Situation ausblenden, dann sind wir wirklich ja reduziert auf die visuelle Information und können dann dementsprechend nicht so viele Assoziationen damit bilden. Unser Entscheidungsprozess fällt schwerer. Ja? Also wenn ich farbliche Informationen, mit Farbe kann ich die Aufmerksamkeit steuern, ich kann die Aufmerksamkeit mit bestimmten Begriffen steuern, aber ich kann auch mit bestimmten Stilelementen die Aufmerksamkeit wegziehen und von einem Produkt ablenken, was ich vielleicht nicht möchte. Aber generell geht es ja uns jetzt als Spezies darum, mit diesen erbaren Informationen besser klarzukommen. Und da werden wir nicht drum herum kommen, einfach neue Schlüsseltechnologien auch zu entwickeln, um eben Informationen besser greifbarer zu machen, besser zu visualisieren, egal was wir wollen. Also ob wir uns jetzt, ob wir jetzt Produkte verkaufen oder kaufen oder ob wir unsere Dienstleistung präsentieren. Man kann schon sagen, in der digitalen Welt oder im Informationszeitalter ist Aufmerksamkeit die neue Währung. Aufmerksamkeit ist quasi wie Geld. Also kannst du damit sparsam umgehen, du kannst sie großzügig verteilen, du kannst dich für alles interessieren. Aufmerksamkeit ist eigentlich der Schlüssel, um überhaupt dein Thema irgendwie in die Welt zu bringen. Und die Konkurrenz darum, um die Aufmerksamkeit von sei es potenziellen Kunden, sei es Wähler, sei es um eine bestimmte Meinung in die Köpfe einzupflanzen. Dieser Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit der Menschen, das wird sicherlich zunehmen. Und das ist ein spannender Prozess, wie man diese Probleme dann in Zukunft lösen wird.
Also es ist schwer vorzustellen, wie der noch zunehmen kann, der Kampf. Aber ja, ich fürchte, du hast recht. Jetzt diese Bildgeneratoren, die die haben sich jetzt in eine Richtung entwickelt, das hat jetzt natürlich mit Kornkreisen nichts mehr zu tun.
Also im Hintergrund
optisch.
schon. Hintergrund schon, weil natürlich der Ansatz, optisch ist es erstmal nicht mehr, erinnert es erstmal nicht mehr an Kornkreisen. Das ist auch eigentlich schade, dass ich sag mal, Kornkreis-Fans, die ich sonst so kenne, da erstmal so ein bisschen vor zurückschrecken, weil sie natürlich, sag mal, in dieser punktuellen Sichtweise sind, was gerade durch das Reverse Engineering zustande kommt, unabhängig davon, ob man jetzt nur bei den Prinzipien bleibt oder wirklich dann Kornkreise malt. Das ist tatsächlich, dass man nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema hat. Es gibt ja auch jetzt nicht so viele Forscher weltweit, die sich jetzt mit dem Kornkreisphänomen beschäftigen. Aber es fällt schon auf, dass einige Entwicklungen, einige Konzepte kaum oder wenig beachtet werden und auch bis auf einige Ausnahmen man konzentriert sich im Grunde genommen auf die Datenanalyse, auf die punktuellen Symbole, auf die Sprache, aber der Gesamtkontext geht meiner Meinung nach ein bisschen verloren. Da kann vielleicht noch ein bisschen mehr getan werden und vielleicht kann da das WebCorp-Circle-Projekt durchaus die einen oder anderen Ideen noch mal liefern. Zumal man natürlich schon überlegt, wer wird eigentlich soll eigentlich mit den Kornkreisen adressiert werden. Ja? Also nicht nur was für eine Botschaft steckt da drin, sondern wer ist eigentlich angesprochen? Ist das eine Elite? Ist das religiöser Orden oder den wir nicht kennen? Oder sind das vielleicht unsere Nachfahren oder Roboternachfahren in der fernen Zukunft, dass die Kornkreise gar nicht für uns bestimmt sind, sondern für jetzt im Prinzip aufgebaut werden von irgendeinem, was auch immer, um ein Alignment herbeizuführen mit einem Bewusstsein oder mit einer Spezies oder was auch immer, die wir uns eigentlich jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also es ist durchaus denkbar, dass auch das kollektive Bewusstsein angesprochen wird. Das ist eher auf unterbewusster, dass die Kommunikation auf unterbewusster Ebene stattfindet und dass jeder Kornkreis im Prinzip, also ich sage jetzt mal jeder echte, gehe jetzt mal nicht von den Cargo-Kult-Kreisen aus, ich unterstelle jetzt einfach mal, es gibt auch echte, oder es könnte echte geben. Das Gedankenmodell ist ja reich.
Und echte heißt nicht durch, sagen wir mal, also, banale oder traditionelle Methoden erstellt und auch nicht
genau
von.
Da sind wir bei dem Punkt. Für alle reden von echten und von unechten. Und im Grunde genommen meint er, da gibt es da genauso viele Definitionen, wie es Kornkreis-Fans gibt.
Ja, aber es sind alles echte Kornkreise. Ne? Wenn ich irgendwo ein Muster in einer Feldtrampel, habe ich einen Kornkreis gemacht. Ne? Ja. Per Definition
eigentlich. Ich stand auch schon am echten Kornkreis, aber den haben tatsächlich Rehe gemacht. Der Punkt ist der, wir haben keine richtige Systematik zurzeit für die Kornkreise. Echter Kornkreis würde ich mal einfach mal für unsere Unterhaltung jetzt mal so definieren, das Kornkreis-Thema ordnet sich hat keine Signatur, keine politische Ausrichtung, ordnet sich wirklich einer Geometrie, einer fraktalen Struktur oder einem sehr rudimentären Konzept unter auf der ersten Ebene, ist natürlich von der ganzen Gestaltung her professionell, makellos, vielleicht auch begleitet von den Nebeneffekten, die ja viele auch bezweifeln, dass sie eben nur in wenigen Minuten entstehen oder abgeknickte oder aufgeplatzte Wachstumsknoten oder ineinander geflochtene Halme. Darüber will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber
also es gibt unzählige Sendungen. Übrigens, versuche ein bisschen weniger Nebengeräusche zu machen. Keine Ahnung, was du machst, aber man hört dann relativ oft so klappern oder so. Jedenfalls, es gibt viele, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo waren wir?
Ja, ja, und jetzt komplexe Themen über Kornkreise und über Eigenschaften dieser. Ja.
Also Kornkreise generell, die These, die du da vertrittst, ist ja, dass also Kornkreise eine Sprache einer unbekannten Intelligenz sind. Das ist eigentlich deine Arbeitshypothese, kann man das sagen?
könnte. Und wenn man davon ausgeht, dann ergibt sich ein sehr stimmiges Bild. Ich möchte Kornkreise eigentlich als oder nicht so punktuell betrachten, sondern auch, weil ich eben an diesem Algorithmus arbeite und natürlich auch versuche, Informationen irgendwie bildhaft darzustellen. Es scheint mir schon, es könnte durchaus sein, dass die Geometrie, die Kornkreise darstellen, dass sie einfach auf einer internen Weltsicht basieren, die uns jetzt so einfach noch nicht zugänglich ist. Was man definitiv beobachten kann beim ganzen Kornkreis von Phänomen, dass es sich um einen mimetischen, dynamischen Prozess handelt. Wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die sich im Informationsraum tatsächlich selbst organisiert. Und das ist durchaus interessant. Immer wenn wir eine Konkurrenzsituation haben und eine Nachbarschaftsfunktion, dann erleben wir in Strukturwissenschaften, in der Mathematik, erleben wir in der Biologie Selbstorganisation. Also ich habe einmal die Konkurrenz um irgendetwas. Ja, auf neuronaler Ebene ist das beispielsweise die Aktivierung der Nachbarschaft. Ja, winner takes it all. Ich bekomme irgendeinen Reiz. Ich möchte diesen Reiz als Neuron repräsentieren und meine Nachbarschaft, die was Ähnliches tut, soll das auch können, aber bitteschön Muster oder benachbarte, weiter entfernte Units oder Neuronen, die auf andere Reize reagieren, die sollen dann bitteschön weniger stark auf das Reizmuster reagieren und das tue ich. Dass dann dadurch, ich blockiere meine Nachbarschaft in weiterer Umgebung. Das ist so ein Organisationsprinzip aus der Theorie der neuronalen Netze und die erlebe ich tatsächlich auf gewisser Ebene, finde ich die im Informationsraum bei Kornkreisen auch. Ich habe eine gewisse Dynamik, ich habe eine Entwicklung, beobachte erst einfache Strukturen, einfache Symbole, als ob mir jemand im Prinzip die Buchstaben A, B, C, D langsam nach und nach vorgeht und dann komplexere Strukturen schafft, die dann Worte oder höhere Konzepte bilden. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die, deshalb ist es jetzt interessant, wie sich die Kornkreissaison jetzt dieses Jahr entwickelt.
Leider gibt es noch keinen. Leider noch keiner da. Ja. Also zumindest auf Crop Circle Connector haben sie noch keinen.
Also wenn an der Theorie ein bisschen was dran wäre, theoretisch, dann müssten zum Beispiel sogenannte Metakornkreise in Erscheinung treten. Also Kornkreise, die nicht nur für sich dastehen, sondern die erst wie Puzzleteile zusammen ein höheres Konzept bilden und die eigentlich räumlich und örtlich so nichts miteinander zu tun haben, aber trotzdem einfach zusammenpassen.
Ja, aber das gab es schon. Also das gab es schon 2010, da war ich sogar in einer Hälfte von einem. Das waren zwei Kreise, kreisförmige, vielleicht kannst du dich erinnern, und wenn man sie übereinander legt, dann sah es aus wie das, wie so ein Gesicht, ein Kopf, eine Jesusfigur, manche gesehen, das Grabtuch von Turin, was auch immer. Aber
eine eigene Klasse. Da muss ich, bevor ich es vergesse, schönen Dank an Matthias Töpfer für diese tolle Grafik, die also wunderbar auch das Thema darstellt, wie eben Informationen eben diesen Kornkreis.
Er hat es sehr schön erwischt wieder mal.
Fast schon hellseherisch. Ich denke auch diese Yin-Yang-Symbolik, diese Verbindung der Polaritäten, das könnte auch durchaus Gesprächsthema sein. Also zurück zu den Kornkreisen und der Geometrieentwicklung. Es gibt ja im Prinzip nur diese Theorie. Es ist ein Bewusstsein, was außerhalb des Menschlichen steht und was eben theoretisch Verursacher sein könnte. Es ist ja eine Hypothese, ein Gedankenspiel, mit dem wir experimentieren und dadurch dann eben eventuell einen Erkenntnisgewinn generieren, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich so sein mag oder nicht. Aber wenn man das einfach mal bestimmte Dinge voraussetzt, kann man ja damit herumspielen und mal schauen, was wäre, wenn. Und da stellen wir also, finden wir theoretisch eine Information oder eine Situation vor, vergleichbar mit einem Versuchslabor, bei der wir wie Ameisen im Terrarium in der 2D-Ebene leben. Und das ist tatsächlich so. Unser ganzes Aufmerksamkeitssystem, unsere visuelle Wahrnehmung, die Perzeption ist auf 3D-Leben ausgerichtet. Wir können keine abstrakten Symbole fühlen. Wörter sind sofort oder bestimmte Bilder sind sofort mit dem limbischen System verknüpft. Die fühlen wir. Die sind richtig auch fest verdrahtet. Mathematik, höhere Konzepte, Sprache, Lesen, das müssen wir erlernen. Das ist nicht genetisch vielleicht in 100.000 Jahren, aber jetzt ist das noch nicht so. So, und wenn wir jetzt einfach mal überlegen, es wäre so, wir wären hier quasi in einer Art intergalaktischen Naturschutzgebiet, was bloß keiner berühren kann. Aber trotzdem möchte man wissen, wie sich die Spezies Homo sapiens sapiens entwickelt. Dann ja, könnte man mit den Kornkreisen dasselbe machen, was ein Forscher vielleicht in einem Ameisenterrarium macht. Der nimmt ein Zuckerstück und legt es plötzlich auf die Ameisenstraße und beobachtet, was passiert. Und die Ameisen sind erstaunt, dass auf einmal aus dem Nichts dieses Geschenk der Götter aufgetaucht ist. Für uns würde ein Zuckerstück jetzt vielleicht nicht ausreichen, aber ein mathematisches Rätsel oder eine Struktur, die offensichtlich einen intelligenten Verursacher hat oder auch nicht, das ist, wäre schon ein Zuckerstück, jedenfalls für eine bestimmte Zielgruppe. Was wir nicht machen können als Computerprogramme oder als Ameisenteilnehmer in diesem Terrarium, wir können nicht die Welt außerhalb wahrnehmen, weil unser Terrarium uns einfach nicht die Konzepte und Repräsentationen bereitstellt, die wir eben brauchen, um die Welt wahrzunehmen. Wir haben nur unsere Konzepte und müssen alles andere daraus heraus modellieren. So machen wir das mit der Mathematik, so machen wir das mit der Sprache, so machen wir das mit unserem Alltag. Als Computerprogramme können wir aber beobachten, welche Wirkung dieses Zuckerstück auf andere hat. Das ist auch ein Aspekt, der in der Kornkreisforschung meiner Meinung nach noch etwas zu kurz kommt. Nicht zu schauen, wie sieht der Kornkreis aus. Das ist im Prinzip, als ob wir uns mit den anderen Ameisen um das Zuckerstück streiten, sondern mal zurückzugehen oder auf die Metaebene und mal zu beobachten, welche Wirkung hat dieser Kornkreis. Doch mal zu schauen, unterscheidet er sich von den anderen? Ist er irgendwie interessanter? Gelangt er vielleicht in die Mainstream-Presse? Lesen wir Zeitungsartikel? Finden wir auf einmal T-Shirts mit diesen Symbolen, werden sie als besonders schön empfunden. Also haben wir da wieder diese Konkurrenzsituation, dass ein Kornkreis vielleicht interessanter ist und mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als ein anderer.
Ich meine, da sind wir jetzt sowieso irgendwo bei diesem Kernpunkt, der mich auch am meisten interessiert. Also das eine ist natürlich der klassische Informationsgehalt eines Kornkreises, wenn man jetzt das Shannon-Theorem hernimmt, ja, das könnte natürlich jetzt jemand einwerfen, ist sehr gering. Also das sind vielleicht ein Satz, ein paar Worte oder ja, genau, je nachdem. Das ist jetzt, wenn man das Ganze als klassische Codierung sehen würde. Ja, so wie wenn man so wie ASCII hernimmt, also wo man in 8 Bits eben diese 256 Zeichen, die man eben hauptsächlich verwendet hat in den 70er Jahren. Das ist es nicht, das machst du nicht. Das heißt, was du da suchst, sind eigentlich noch bislang unentdeckte Informationsebenen in diesen Figuren. Kann man das sagen?
Definitiv, weil das ist...
Und das versuchst du dann auch reinzubringen in deine Web-Crop-Circles, indem du in diesen Bildern quasi so, ich nenne es jetzt mal subliminale Informationen reinbringst, die also quasi mehr wirken, als über den Verstand dann funktionieren.
So setze ich jetzt an, dass da jetzt keiner abgehängt wird. Also nochmal vielleicht zu dieser Informationstheorie. Wenn wir eine Information haben, dann betrachten wir erstmal als in der Informatik eine kodierte Information oder in der Kryptologie, betrachten wir die Entropie. Wir suchen im Prinzip nach wiederkehrenden Mustern, die sich wiederholen und die uns einen Hinweis auf die Informationen geben. Also bestes Beispiel, ich habe jetzt, meine Information ist ein Bild und das besteht aus vielen großen einfarbigen Flächen. Dann muss ich nicht jedes Bild kodieren. Ich kann auch sagen, jetzt kommt eine Linie mit 280 weißen Bildpunkten und dann brauche ich nicht 280 Punkte. Ich habe im Prinzip um den Faktor 280 dann diese Information zusammengestaucht. Wenn ich ein Lexikon habe oder einen Text wie die Bibel, dann kann ich auch sagen, okay, ich habe nur 26 Buchstaben meiner Sprache. Ich habe bestimmte Wörter, die wiederholen sich. Ich brauche kein 8-Bit-Alphabet. Ich kann auch mit einem, na gut, brauche ich bei Buchstaben schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein einfarbiges Bild habe, nur aus Schwarz-Weiß-Bildern Punkten besteht, dann brauche ich keine 8-Bit mehr, dann kann ich wirklich jedes Bit nehmen und eine Information kodieren. Oder ich erschaffe mir ein Alphabet. Ja,
ich möchte jetzt gar nicht so technisch werden, aber kurz gesagt, Kodierung ist immer Datenreduktion.
Ist Ist es möglich, dass ein Kornkreis, der ja mit relativ wenig beschreibender Mathematik beschrieben, aufgebaut, konstruiert werden kann, doch irgendwo eine überlagerte Struktur drinsteckt, die dann entpackt, theoretisch, dann tatsächlich den Inhalt einer DIN A4-Seite wiedergibt? Das ist ja so die Theorie. Und das ist in der Informatik oder in der Mathematik erstmal unmöglich. Wenn ich
aber, das ist ja der Punkt. Ne? Also eine DIN A4-Seite in einem traditionellen Kornkreis, der jetzt, sagen wir, ja, also ein paar Kilometer.
Uns brauchen wir uns nicht drüber aufhalten, das ist erstmal so nicht möglich. Ja. Aber ich habe eben nicht nur diesen Kornkreis, ich habe eine komplexe, eine Kontextsituation, die viel hochdimensionaler ist. Das heißt, ich habe ich hab eine Zeitkoordinate, ich habe eine Raumkoordinate, ich habe eine Beziehung zu den Vorgängerkornkreisen. Ich kann im Prinzip ein Muster, ein Weltwissen-Schema drauflegen. Ich kann auch zum Beispiel die ganze Bibel mit einem Wort kodieren. Ich kann sagen, Bibel, ja. Ich kann auch sagen, Offenbarung Kapitel 13, 18, dann habe ich gleich 230 Zeichen oder ein Vers kodiert. Ja, wenn ich das Weltwissen bei meinem Adressaten voraussetzen kann. Und das ist eben der Punkt. Die Kornkreise sind teilweise so komplex, vielleicht sind das Adressen auf ein bestimmtes mathematisches Wissen, was uns erst nach und nach schrittweise zugänglich gemacht wird. Ja, ja. Theoretisch wäre es möglich, dass wir im Prinzip die Buchstaben lernen, dass dieser Alignment-Prozess in Zeitlupe abläuft und dass wir jetzt erstmal nur die mathematischen Grundbausteine gucken, ähnlich wie wir es mit einem kleinen Kind machen. Wir geben was Sprache lernt. Wir zeigen auf einen Hund und wir sagen nicht Foxterrier oder Basset oder Labrador, wir sagen Wauwau. Einfach weil das Kind schon diesen Laut sofort mit dem Tier assoziieren kann. Ja? Oder wenn wir Primaten erforschen, jetzt einen Spiegel in die Hand drücken, dann tun wir das auch, weil uns das Gehirn interessiert und nicht weil wir dem Tee jetzt eine Freude machen wollen. Ja, vielleicht haben wir es hier mit ähnlichen Prozessen zu tun, die sich dynamisch entwickeln.
Es gibt ja sehr viele, die behaupten, Kornkreise wirken auf uns. Also es findet eine Kommunikation statt, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Das meinst du dann aber eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, ob du diese Theorie schon mal gehört hast. Ich habe das immer wieder mal von verschiedensten Leuten gehört. Ich beschäftige mich mit Kornkreisen schon sehr lang, auf verschiedenste Arten. Und da gibt es immer wieder diese Behauptung, ja, man schaut sich die Dinge an und das so als wäre da irgendein posthypnotischer Befehl, der ausgelöst wird. Ich weiß nicht genau, wie man sich das dann genau vorstellt. Aber weißt du, was ich da meine?
Das ist eine andere mimetische Informationsebene, ähnlich wie beim Hologramm. Also es ist durchaus denkbar, dass Kornkreise mehrdimensionale Buchstaben darstellen, eines sehr komplexen intergalaktischen Alphabets, jetzt mal hypothetisch. Mhm.
Auch irgendwelche Archetypen in uns ansprechen, tatsächlich wie bei so einem posthypnotischen Befehl.
Emotionen, Trauer, Wut, Freude da ist ja viel stärker mit in uns verankert und wird ja auch viel mehr durch gesprochene Sprache transportiert als nur durch Textsprache. Sicherlich ist das, du kannst nur aus dem emotionalen Alphabet, kannst du ein Alphabet machen, theoretisch, und dann eine Sprache entwickeln, mit der du zum Beispiel mit Delfinen kommunizierst. Bin ich fest von überzeugt. Ja, indem du dich nur auf die gemeinsamen Konzepte konzentrierst, die Basisemotionen, die vielleicht sogar universell sind, die wir ja in allen biologischen Systemen in irgendeiner Form mehr oder weniger ausgeprägt vorfinden und die auch als Alphabet benutzt werden können. Wie schon gesagt, die Sprache sind nichts anderes als Bilder. Bilder zeigen uns, was die Wirklichkeit ist, und wenn wir die interne Repräsentation eben mit dieser Sprache mappen können, kann eine Kommunikation stattfinden.
Genau, die interne Repräsentation, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja. Das heißt, abstrahiert von wie auch immer diese Information jetzt zu uns gelangt, egal ob Text, Bild, Geruch, Tastsinn, egal, es formt sich dann eine Information quasi in uns, es ist wirklich schwierig zu sagen, aber ich hoffe, halbwegs, was ich meine. Das heißt, es wird eine Information übertragen, die dann Und das ist ja dann irgendwo die Hoffnung in dir quasi eine sich dann so richtig auffaltet, oder? Kann man
Vielleicht
das
ist
so
das
sagen?
so, sind wir genetisch geprimed auf bestimmte Signale, genauso wie unsere Amygdala anspricht, wenn wir ein Spinnentier sehen, oder die meisten Menschen jedenfalls,
Ja,
und dann
und das wäre
früher
dann
Instinkt
dieses
ausgesetzt.
Beispiel, das du vorher genannt hast, dass man also irgendwie einen Vers in der Bibel oder irgendwas anderes nennt,
Ja.
irgendein Kapitel in einem Buch, und wenn jemand dieses Buch kennt, dann hat dieser eine Satz natürlich viel mehr Informationen für ihn,
Exakt.
weil ihm dieses ganze Buchkapitel dann quasi damit
Ja.
angesprochen wird. Und die eigentliche Information ist dann quasi nur mehr der Auslöser,
Vorausgesetzt, der Einzelne ist
der
tatsächlich
Trigger.
der adressiert wird. Vielleicht werden auch mehrere adressiert. Das kollektive Bewusstsein wird ja auch angesprochen. Ist durchaus möglich, dass jetzt mal, dass wir es mit einer, vielleicht mit einem Bewusstsein zu tun haben, was aus Spaß und Freude diese Strukturen aufbaut und gar nicht in der Lage ist, die einzelnen Zellen des kollektiven Systems, also sprich uns wahrzunehmen als Organismus. Wir sprechen ja auch, wenn wir mit einem, wenn wir untereinander sprechen wir zu der Person, zum Gesamtorganismus und nicht zu den einzelnen Zellen. Wenn wir jetzt einfach sagen, Kornkreise müssen jetzt nur immer die einzelnen Menschen ansprechen, irgendwas in ihnen auslösen, Bewusstseinsprozesse, Aufstieg in die fünfte Dimension, was auch immer man schon da gehört hat, dann schließen wir völlig aus, dass es, also das ist ja sowieso auch in der Wissenschaft ein Punkt, dass man immer, dass es tatsächlich Dogmen gibt, die nicht durchstochen, überschritten werden dürfen. Dass man einfach, obwohl man eigentlich die Wissenschaft sagt, sind völlig offen für neue Ideen, für neue Ansatzpunkte, Quantenphysik. Man findet halt eben doch die Dogmen, die dann wieder eigentlich fast religiösen Charakter haben, also sprich, oder dogmatischen Charakter, sag ich mal. Die Frage ist, wie wir diese Informationen für uns nutzbar machen, ob wir jetzt ob wir uns überhaupt dafür interessieren oder nicht. Und das hängt wieder mit unserer Aufmerksamkeit zusammen, und die hängt wieder damit zusammen, dass wir tatsächlich 3D-Wesen sind in der Ebene.
Jemand hat auch im Chat die Frage gestellt, ob es da schon einmal wirklich so kommt, ob du von einem Fall weißt, wo tatsächlich eine Art Kommunikation entstanden ist. Das ist ja in dem Zusammenhang jetzt auch recht interessant. Also wenn quasi das in die eine Richtung funktioniert, dass jemand uns eine Information schickt über so einen Kornkreis, die auf einer Ebene stattfindet, die wir noch
Hypothetisch.
nicht wirklich verstehen. Dann müsste es ja, wenn dein Tool irgendwann einmal wirklich funktioniert, müsste man ja quasi eine Antwort schicken können. Ne? Man müsste dann mit derselben, also wenn man das dann die Antwort,
Jetzt genau, ja.
aber
Wobei es,
die Frage von dem
wenn es
Hörer
erst mit
war.
Menschen funktioniert, dann bin ich schon mal glücklich. Wenn man ohne Sprache quasi sich dann unterhalten kann oder eben sich halt dieses hochdimensionale Wissen überhaupt erstmal zugänglich macht.
Ja, die Frage von dem Hörer ist eben, ob du so einen Fall kennst. Übrigens, Skype ist jetzt, also ich bin da jetzt mal online gegangen, also man kann unterm Ankündiger, da ist ja der Link, kann man draufklicken, falls jemand dir direkt eine Frage stellen möchte. Und du
Ah.
begrüßt das ja, du möchtest ja eigentlich auch
Ja,
eine Hoffnung,
kommunizieren.
die du hast in dieser kommunizieren, ja. Aber eine Hoffnung ist ja auch, dass du vielleicht Leute da begeistern kannst, die dann quasi mit dir das versuchen weiterzuentwickeln oder dass da auch Input kommt jetzt von den Leuten, die
Ja,
das
vielleicht
machen.
hat ja der eine schon mal das ein oder andere mal schon nebenbei ein paar Piktogramme generiert, ein paar Sachen ausprobiert. Also es ist, wie schon gesagt, ein dynamischer Prozess, und das wird sich auch in Zukunft ändern, weil ich jetzt gerade auf agentenbasiertes Rendern umschwenke. Marvin Minsky, der ja leider dieses Jahr gestorben ist, absoluter
Oh.
Wegbereiter in der KI, ja.
Ja.
Der hat das bedauert, dass die ganze Richtung die künstliche Intelligenz, die Neuroforschung, Bewusstseinsforschung, dass die sich sehr mit statistischen Verfahren aufhält und weniger den Sprung wagt tatsächlich zu autonomen Agenten. Und da sind wir wieder beim Thema Informationsrobotik. Das würde ich auch gerne nochmal erwähnt haben, dass Web Crop Circles langfristig langfristig im Prinzip, dass die einzelnen Konzepte nicht einfach Bilder sind, die jetzt irgendwie arrangiert sind, sondern dass sie teilweise wie eigenständige Softwareprogramme sich über quasi über ein Weltwissen verfügen, wissen, welche anderen Konzepte gibt es da noch und sich dann entsprechend anpassen. Also einfaches Beispiel, das Auto weiß, dass es gerade Nacht ist und schaltet die Scheinwerfer an. Oder gut, die Räuber-Beute-Verhältnisse müssen auch noch rein. Also gibt es viele Dimensionen, aber auf jeden Fall wird dieses Weltwissen den Agenten zur Verfügung gestellt. Und die entscheiden dann selber, wie sie sich selber darstellen. Ob sie sich jetzt zum Beispiel verstecken oder in bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Ich glaube, bei der Gießkanne ist, glaube ich, auch so, dass wenn Blumen in der Nähe sind, dass sie dann auch tatsächlich anfängt zu gießen. Also dass wirklich die nicht einfach Collagen entstehen, sondern dass die einzelnen Agenten, also sprich die Konzepte im Hintergrund, die Kornkreisinformationen nehmen, sich selber eben anzuordnen und zu organisieren und damit dann im Prinzip dann emergente Eigenschaften im Bildraum auszulösen. Also das ist gerade sehr faszinierend, deshalb freue ich mich, wenn da Leute neue Ideen beisteuern oder Gedankengänge haben oder Anwendungsfälle, die jetzt über meine Fantasie hinausgehen. Also und ja, danke auf jeden Fall auch nochmal, Tarek, dass ich die Idee hier vorstellen darf.
Oh ja, gern. Übrigens Matthias Töpfer, der heute ausnahmsweise auch einmal wirklich im Chat dabei ist und live zuhört, der hat sich auch bedankt für dein Lob. Informationsrobotik, also ist ja irgendwie auch ein neuer Begriff oder überhaupt ein Begriff, den du jetzt eingeführt hast, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das denn...
Nein, also wir haben, also in der Robotik gibt es ja im Prinzip einmal die klassische Robotik, die man kennt. Also ich habe jetzt tatsächlich ein mechanisches System in der Welt, was auch zunehmend immer mehr an den Menschen herangeführt wird. Und dann habe ich wirklich die Robotik im Informationsraum. Von der Komplexität her ist es quasi, spielt es keine große Rolle, ob sich jetzt ein Agent, es spielt schon eine Rolle, ob er sich jetzt im virtuellen Raum aufhält oder im Webcrop Circle virtuellen Raum oder in der realen Welt. Wichtig ist, dass der tatsächlich embodied ist, dass er also dass eine Verkörperung da ist, die es ihm erlaubt, eben Erfahrung zu sammeln und zu lernen. Und in dem Zusammenhang spielt natürlich maschinelles Lernen auch eine große Rolle. Also statistische Verfahren, neuronale Netze, überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen, um überhaupt diese hochdimensionale Datenflut irgendwie zu klassifizieren, irgendwie Muster zu unterscheiden. Da gibt es sehr interessante Ansätze und auch Probleme in der künstlichen Intelligenz generell, von dem sich Webcrop Circle möglichst viel versucht abzugucken, um eben die Bilder realitätsnah zu machen.
Jetzt nur noch kurz, also ein bisschen technische Frage, aber in welcher Tiefe analysierst du denn diese Sätze oder diese Texte? Denn ich meine, man kann jetzt die einzelnen Worte, gut, das ist immer das Primitivste, dass man die halt versteht und die umsetzt, aber dann die ganzen Sätze ergeben ja quasi, oder spielt dann die Semantik rein, wie passt das Ganze zusammen? Du analysierst die Sätze, wo ist Substantiv, Objektiv, Verb und so weiter. Und dann geht es aber noch weiter, dann gibt es ja einen ganzen Absatz. Also jeder Satz macht ja erst im Kontext, im semantischen Kontext mit dem Rest einen Sinn und so weiter. Und irgendwann bist du ja dann bei einem Kapitel und dann bei einem ganzen Buch. Ja? Und wie weit, und ich nehme an, dass da dahinter jetzt also so Konzepte wie, also dass du Technologien wie neuronale Netze etc. verwendest, um diese Analyse zu machen, oder?
Jetzt für die Datenvorbereitung. Jetzt nicht aktiv, sondern tatsächlich teilweise sind das dann auch Berechnungen, die einerseits konkret mit Datenvektoren geben, eben über semantische Abstände oder im Wortraum. Andererseits möchte ich natürlich dann auch Kontrollmengen haben, also Klassifikationen durchführen. Aber so wie es jetzt ist, ist es jetzt noch kein sind jetzt keine aktiven jetzt Echtzeit-neuronalen Netze. Die neuronalen Netze verwende ich, um die Feature-Merkmale, um die vorzuklassifizieren. Und nicht alles fließt dann auch wirklich dann in das Wissen der Webcrop-Circle-Agenten mit ein.
Also du analysierst den Text mit Hilfe von neuronalen Netzen, baust dir dann eine Datenstruktur auf und die...
Wobei, wie würdest du es, du willst jetzt schnell zu einem Ergebnis kommen, wir haben das Problem oder generell, wir können mit neuronalen Netzen können wir sehr viel machen, also gerade wenn es um hochdimensionale Abbildungen geht, aber wir möchten natürlich auch schnell eben zum Ergebnis kommen. Also das klassische Beispiel ist, du hast dann tatsächlich ein, was weiß ich, Backpropagation.
Du machst sehr viel Lehmgeräusche, sagst dann.
Ja, du hast einen Netzwerktyp, wo du dann tatsächlich das du trainierst und am Ende verwendest du natürlich die Trainingsphase, dauert Tage oder Wochen und wenn das Netz fertig trainiert ist, dann machst du irgendwas damit. Und das sind natürlich dann so, ich sag mal so Schmankerl, die nimmt man dann mit. Da muss man dann nicht online erst irgendwas, ich meine, das machen ja zum Beispiel Suchmaschinen auch nicht, dass sie jetzt ihre Datenbank dann in Echtzeit erst im Moment der Suche aufbauen, sondern also damit ist es wirklich vergleichbar. Ja? Und auch natürlich auch die Intention, wenn man tatsächlich in Echtzeit Bilder liefern will, dann sucht man natürlich auch nach Verfahren, die schnell sind, die also in Echtzeit fähig sind. Und dazu musst du natürlich dann die Daten dann auch offline generieren, damit du dann eben dann mit einer minimalen Komplexität dann sofort dann zum Ergebnis kommst. Aber das ist natürlich, da sind auch so ein paar Tricks, die ich jetzt vielleicht hier gar nicht so in die Tiefe gehen möchte. Erstmal, weil ich noch gar nicht weiß, wie sich das tatsächlich in der Zukunft entwickelt und weil bestimmte Punkte so in der Komplexität auch noch gar nicht so leicht umsetzbar sind.
Das in ist, einem das Satz, was ist Informationsrobotik?
Die Fähigkeit, ein intelligentes System zu verkörpern, ohne zwingend eine reale Welt zu haben. So definiert. Es gibt mehrere verschiedene Daten. Also im Fabcorp Circles bezogen, die einzelnen Agenten, die Objekte nehmen ihre Welt wahr. Vielleicht jetzt noch sehr abstrakt. Also im Prinzip könnte man sich das so vorstellen, wie die sind in einem dunklen Raum und erkennen sich an ihren Stimmen. Aber nur einige haben die Fähigkeit, sich selber zu... Es gibt also, ich sag mal, sogenannte Smart Concepts, die also sehr interaktiv sind. Und dann gibt es natürlich dann auch einfach, um die semantische Auflösung eben zu realisieren, gibt es auch dann Konzepte, die sich nicht verändern oder die nicht reagieren. Ja, die sehen dann auch immer gleich aus. Aber die sehen dann eben nach ein paar Monaten, verändern die sich eben doch. Und das ist so das ist für mich Informationsrobotik, dass eben die einzelnen Konzepte oder die dahinterliegenden Agenten sich selber organisieren.
Lernt dieses System, das jetzt auf deinem Server läuft und das diese Grafiken gestaltet, lernt es oder?
Online zurzeit nicht, offline schon, indem die Daten eben Mengen komplexer werden, das Weltwissen. Natürlich, das ist auch mit ein Grund, weshalb das Projekt darauf angewiesen ist, dass Blogbetreiber oder Leute, die da spielerisch rangehen, damit experimentieren, damit einfach auch dann Szenarien und Kombinationen auftreten, an die man so nicht gedacht hat und die miteinander wechselwirken. Einfaches Beispiel, ich setze mich auf die Bank, ja, oder ich gehe zur Bank, ja, ich habe den Begriff Bank, aber es ist in einem anderen Kontext, ja, und das, sowas wäre natürlich schön, wenn man dann, aber das ist tatsächlich jetzt für mich noch Zukunftsmusik, in ein, zwei Jahren, dass man tatsächlich das Weltwissen oder das Wissen oder den Fragesteller oder eben, dass man das verfolgt, dass man da eben dass man die Agenten nicht nur informiert, was passiert jetzt gerade in diesem Text, in diesem Kontext, sondern was passiert, was wurde vor 5 Minuten von demselben Anwender in dem Bezug dann gemacht. Das ist dann natürlich wieder eine drüber geordnete Informationsmenge. Und dann braucht man tatsächlich dann einen unüberwachten Lernvorgang, ja, der also sich auch über statistische Statistik hinaus bewegt, weil man dann eben auch dann die Interaktion das System soll sich schon an den Nutzer anpassen und nicht umgekehrt.
Und unüberwacht, das ist ein Begriff aus dieser Technologie, heißt einfach, dass du das System nicht trainierst und ihm dann jeweils die richtige Antwort gibst oder ihm Feedback gibst, sondern dass das System.
Also vielleicht nochmal, also im Bereich der neuronalen Netze gibt es eigentlich nur zwei Klassen von Typen. Neuronale Netze sind natürlich alle irgendwie, sind virtuelle Neuronen, die Eingabewerte bekommen, ja, in Form von Gewichten, manchmal auch nur ganz abstrakte Matrizen, die da aneinander multipliziert werden, und Ausgabewerte. Und dann gibt es dann Aktivierungsfunktionen und Rückgabefunktionen, da nimmt man die Ableitung und lässt das dann setzen. Das wäre ein Beispiel für überwachtes Lernen, weil ich am Ende habe ich ein, ich habe erstmal ein zufällig verbundenes Netz mit zufälligen Gewichten. Das Netz ist doof und ich nehme dann ein Muster, was ich habe, und das Netz liefert mir eine Antwort. Und ich selber sage, Moment,
die ist richtig, die ist falsch, bis das Netz dein Muster gelernt hat.
Ja? Der klassische Beispiel, an dem schon fast die komplette Neuroinformatik gescheitert wäre, in den 70er, 80er Jahren gab es eine große Krise. Das war ein Beispiel, wo man sehr viel Hoffnung in neuronale Netze legte, und zwar für eine militärische Anwendung. Das ist, finde ich, total lustig. Und zwar ging es darum, man wollte Panzer von Bäumen unterscheiden. Und dann hat man das Netz trainiert und hatte dann auf einmal einen sehr minimalen Fehler und sagt, das ist ja total super. Wir haben jetzt eine Technik, das ist einfach nur ein Algorithmus, da sagen wir, das ist ein Panzer, das ist ein Baum, ja, nein, das Netz lernt das und am Ende ist es zu 99,9% richtig. Dann hat man riesen Tribünen aufgestellt, die Militärs eingeladen und hat dann tatsächlich Panzer langfahren lassen und sie das System angeschaltet, und alle wollten jetzt im Live wirklich erleben, dass es funktioniert. Bei jedem zweiten Panzer hat das System gesagt, das ist ein Baum. Baum bewegt sich, ich weiß nicht, warum er sich bewegt, das ist ein Baum. Das könnte ein Panzer, das ist ein Baum. Und das war natürlich ein riesen Fehlschlag. Und was passiert ist, das Netz wurde einfach trainiert mit Panzerfotos, und die werden einfach klassischerweise dann gemacht, wenn man halt zeigen will, der Panzer ist in einem schwierigen Terrain, das Wetter ist schlecht, es ist matschig, man könnte überall stecken bleiben. Der Panzer hat kein Problem, auch bei in einer Kriegssituation, bei schlechtem Wetter fährt er durch jede Pfütze und über jeden Baum. Bäume fotografiert man üblicherweise bei Sonnenschein, bei schönem Wetter. Und was das neuronale Netz gemacht hat, es hat einfach gelernt, wenn das Wetter schön ist, dann ist es wahrscheinlich ein Baum. Wenn das Wetter schlecht ist, ist es wahrscheinlich ein Panzer. Vielleicht noch mit ein paar anderen Untermustern, aber das war im Prinzip das, was das Netz begriffen hat. Und dann, das war ein Riesenproblem. Mittlerweile ist es natürlich, ist man über diese Kinderkrankheiten hinaus. Aber es ist tatsächlich so, dass beim überwachten Lernen die Gefahr besteht, dass das Netz die Trainingsmenge auswendig lernt. Also ich habe komplexes Fehlerteil, ich suche da drin quasi minimal, und dann kann das sein, dass ich da irgendwo beim Lernen dann irgendwo das Netz in einem stabilen Zustand irgendwo verhängt, aber nicht wirklich deshalb verwendet man dann Generalisierungsmuster, die nicht in der Trainingsmenge sind, um zu verifizieren, ob das Netz dann tatsächlich auch das Muster anhand den Eigenschaften erkennt. Nicht. Aber viel interessanter ist die andere Klasse der neuronalen Netze, aus meiner Sicht, die, also interessanter für diese Webcrop-Circle-Thematik, das sind die unüberwachten Netze. Und da gibt es zum Beispiel die Head-Neuronen, konnektionistische Netze oder selbstorganisierende Karten. Dabei handelt es sich tatsächlich um statistische Verfahren, die aber sich tatsächlich dynamisch in den Eingaberaum pflanzen. Also beispielsweise unser Gehirn. Wenn wir unser Gehirn betrachten, der vordere Bereich ist im Prinzip der motorische Kortex, unsere Muskeln gesteuert werden. Unser frontaler Kortex, unsere Planung, vor 100 Jahren durch Lobotomie manchmal bei Leuten abgeschnitten hat, um zu verhindern, dass die welche Dinge sehen, die nicht da sind. Ja. Der hintere Bereich ist der sensorische Kortex, da auch wo das Sehen stattfindet, der Okzipitallappen, der sensomotorische Kortex. Und da haben wir zum Beispiel die komplette Hautoberfläche somatotopografisch geordnet. Das heißt, wenn du einen hochdimensionalen Raum hast wie die Hautoberfläche, dann ist erstmal irgendwo, können die Signale neuronal repräsentiert sein. Sprich, ich nehme jetzt einen Zahnstocher, steche mir jetzt in den linken Zeigefinger und irgendwo feuert ein Areal in meinem sensorischen Kortex und ich weiß, dass wenn ich den Zahnstocher etwas versetzt, 2-3 Millimeter, auf eine andere Stelle meiner Haut setze, dass dann aber auch im Gehirn ein ähnlicher Bereich repräsentiert ist. Und wenn du das aufklappst, dann hast du diesen so eine Art Homunculus, bei dem beispielsweise die Hände überdimensional groß repräsentiert sind. Also wir sind gefühlt, sind unsere Hände eigentlich so groß wie der restliche Körper. Unsere Lippen sind sehr groß, unsere Füße, aber zum Beispiel unser Rücken, der Torso, das ist alles weniger stark repräsentiert. Und da gibt es interessante Experimente auch mit Blinden, die mit Menschen, die anfangen, die spontan durch einen Unfall erblinden, da beginnt dann auf einmal die Bereiche, die eigentlich für das Sehen zuständig sind, aber nicht mehr genutzt werden, die reagieren nach einiger Zeit auf einmal auf Reize, die auditiver Natur sind. Das heißt,
sie kompensieren dann auch mangelndes Sehvermögen mit anderen Sinnen. Ne?
Und kannst du das algorithmisch darspielen. Ich habe unter Webcrop Circles /History mal ein Beispiel einer selbstorganisierenden Karte reingestellt. Da kann man das sehen, wie man zum Beispiel hochdimensionale Daten nehmen kann. Da habe ich mal Weltreligionen genommen und in einen mathematischen Merkmalsvektor gestellt, indem ich ihm bestimmte Fragen gestellt habe. Also Religion, hast du ein heiliges Buch? Gibt es eine Art Messiasfigur? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und so weiter. Also 30 Fragen. Und das habe ich mit mehreren Fragen gemacht und das habe ich einem neuronalen, einer selbstorganisierenden Karte präsentiert. Da sieht man schön, dass Religionen, die tatsächlich voneinander quasi abstammen, meinetwegen die monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, die protestantischen Religionen, dass die alle ein Cluster bilden. Auf der anderen Seite die polytheistischen, also Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus und so weiter. Das ist die Stärke der unüberwachten, selbstorganisierenden Karten, dass ich meine Welt, die um mich herum stattfindet, dass ich die quasi so ordne, dass eben benachbarte, ähnliche Konzepte benachbart sind. Das sehe ich übrigens auch bei den Kornkreisen, eine ähnliche Nachbarschaftssituation. Das ist das, was ich eingangs meinte mit Konkurrenzsituation, dass ich eben die Kornkreise im Informationsraum ähnlich anordne, wie diese Symbole auf der Karte oder wie das unser Gehirn tut. Das ist ein biologisch motivierter Lernalgorithmus, der jetzt einer von vielen ist, aber schon sehr gut geeignet ist, um eben hochdimensional, um zum Beispiel Wortkarten erstelle ich damit oder eben semantische Klassifikationsgrenzen versuche ich damit einzugliedern und auch natürlich schon Vorbereitung für die nächsten Ausbaustufen. Es ist also hochinteressant, welche Möglichkeiten wir da schon haben auf algorithmischer Ebene. Und da sind wir natürlich noch weit davon entfernt, jetzt wirklich sowas wie Human Brain Project oder ein kognitives System zu bauen, was wirklich wie unser Gehirn denkt. Aber
ja, ich glaube, diese ganze Sache künstliche Intelligenz, und ich bin da gerade nicht schon seit längerer Zeit auf der Suche nach guten Gästen, weil ich glaube, das ist eines der Themen, die da auf uns zukommen, die wir noch nicht so richtig am Radar haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt die News in dieser Ausgabe gehört hast. Wahrscheinlich nicht, weil du dich eher auf die Sendung konzentriert hast. Aber ich habe da einen Fall gebracht von in Japan, wo eine künstliche Intelligenz eine Novelle geschrieben hat, die beinahe einen Literaturpreis gewonnen hätte.
Ja.
Oder wir haben vor ein, zwei Wochen hatten wir den Go-Weltmeister, der sich geschlagen geben musste einer Maschine, wobei Go wirklich noch einiges schwerer zu modellieren ist als Schach, weil da geht es vielmehr um Gefühl, um Sehen, um Schauen, was man. Ich bin jetzt kein Go-Spieler, aber und jetzt die Frage ist natürlich, darüber hast du dir sicher schon Gedanken gemacht, in welche Richtung wird das gehen? Irgendwann wird es irgendwann einmal künstliche Künstler geben? Kann es sowas überhaupt geben?
Ja, das ist sehr spannend. Also vielleicht.
Ich meine, ein Autor ist ein Künstler und wenn jetzt eine Novelle beinahe einen Literaturpreis gewinnt.
Also es ist ein super interessanter Einsatz. Ich meine, wir gucken immer in den Himmel und suchen uns, warten auf die UFOs, die dann vor dem Weißen Haus landen. Aber vielleicht sollten wir ein paar Straßen weitergehen und mal gucken, was da in den Labors da sich gerade
entwickelt. Das ist genau mein Punkt, nämlich wir werden irgendwann einmal einer anderen Intelligenz in die Augen, in die Linse blicken. Und ich glaube, das wird keine Intelligenz von einem anderen Stern sein, zumindest nicht in unserer Lebenszeit. Vielleicht, es kann natürlich morgen passieren, aber oder nie. Aber es ist egal, aber was garantiert passieren wird, irgendwann in den nächsten Jahrzehnten, ist, dass wir einer künstlichen Intelligenz gegenüberstehen werden. Und das wird uns ziemlich umhauen.
Ja, du hast in deinen News ja gesagt, die Welt, glaube ich, das meinte ich mit Hausaufgaben, der Weltraum wird von unseren quasi künstlichen Roboteragenten.
Das ist ja die andere Theorie, dass irgendwann der Weltraum von Robotersonden, von Autonomen erforscht wird. Also, und das ist ja auch, also Mars zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Roboter auf Mars schicke, da habe ich doch schon 8 Minuten Zeitdifferenz. Dieses Ding und dieser Roboter, der jetzt oben ist, Curiosity, der muss autonom agieren bis zu einem gewissen Grad, weil der kann nicht bei jedem Standort nachfragen, soll er da jetzt drüber fahren oder was soll er jetzt machen oder soll er da jetzt rauffahren, weil das dauert alles eine Viertelstunde, ne? 8 Minuten hin, 8 Minuten zurück.
Klar, und natürlich in allen Gefahrenumgebungen, nicht nur die lebensfeindliche Marswelt, wo auch Strahlung und so, sicherlich, also wir brauchen das. Vielleicht nochmal zu Japan, weil du das eingangs erwähnt hast. In Japan ist ja der Shintoismus sehr verbreitet und in dieser Religion, dieser Weltsicht sind im Prinzip alle Dinge irgendwie, ist das kein Problem, dass alle Dinge vergeistigt sind. Überall kann ein Geist wohnen, die Ahnen spielen eine Rolle, die Dinge sind beseelt, also selbst unbelebte Dinge wie Steine oder Bereiche. Das ist uns völlig fremd. Wir im, ich sag mal, christlichen Kulturkreis, für uns ist das Konzept, dass wir Intelligenz erschaffen oder leben, das ist uns ziemlich neu. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht irgendwas bauen, was uns ähnlich ist, dann würden wir Gott spielen. Also schon da, diese Mentalitätsunterschiede können dann durchaus dann entscheidend sein, ob dann ein Henry Markram dann seine Millionen fürs Blue Gray Project bekommt oder eben nicht. Zum Glück tut das, ja. Also solche Leute bekommen meiner Meinung nach immer noch zu wenig Geld. Das Thema einfach zu wichtig ist und auch die Konsequenzen, was passiert dann eigentlich, wenn tatsächlich diese künstliche Intelligenz real ist. Also früher haben wir mal ab und zu noch unter Freunden dann so ein bisschen gewitzelt, was ist, wenn man einen Computervirus erschafft, der ein neuronales Netz im Internet verbreitet und sich selbst bastelt. Und da sagt einer ein spaßeshalber, wir basteln Gott-Tutorial. Das fand ich total göttlich. Ich habe auch mal hier und da mal, frage ich mal jemanden, hey, was denkst du denn, wie sich das, was ist, wenn tatsächlich dieser Punkt, dieser Zero Point durchschritten wird, dass wir also wirklich wissen, wir haben sozusagen etwas geschaffen, was dem menschlichen Geist also wirklich verkörpert in der Fähigkeit, Konzepte zu lernen, aber auch zu vergessen. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass solche Systeme nicht nur perfekt sind wie ein Schachwelt, Meister, sondern auch eben so unperfekt sein müssen wie ein Mensch, um bestimmte kognitive Leistung überhaupt zu bringen. Aber ich habe die Frage, wir haben da mal in den Raum geworfen, sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen. Also eine war, we all will be fucked.
Also sobald wir eine Superintelligenz schaffen, die nicht nur intelligenter ist als ein durchschnittlicher Mensch, sondern auch fähig ist, sich selbst zu optimieren weiterhin.
Transhumanismus.
Transhumanismus, da geht es mehr um Menschen, aber wenn wir jetzt rein auf der KI-Ebene bleiben, sobald diese künstliche Intelligenz sich selbst weiter optimieren kann und schon intelligenter ist als ein Mensch, also sie einen IQ von 200 hat, dann gibt es ja, und das sagen ja auch Leute wie Ray Kurzweil, der hat sogar ein Buch geschrieben in der Richtung, dann betreten wir die Singularität und dann weiß man eigentlich nicht so richtig,
das war der Begriff,
was eigentlich passiert. Und dann, dann können alle möglichen Szenarien eintreten. Aber das finde ich eben sehr spannend, denn das ist ein Wesen. Bitte?
Wollen wir das überhaupt? Ja,
Naja, das ist nicht mehr aufzuhalten, glaube ich. Vergiss es. Ob wir das wollen oder nicht. Also die ganze Welt arbeitet an
hast
künstlicher
gesagt.
Intelligenz im Moment und wir werden erfolgreich sein in dem Sinn. Es wird auf jeden Fall Maschinen geben, die den Turing-Test bestehen. Das heißt, die wir nicht mehr unterscheiden können. Ich habe sogar ein
Ist jetzt
Video
schon.
gepostet. Also, ein durchschnittlicher Mensch wird es nicht mehr unterscheiden können, ob er jetzt mit einer Maschine spricht oder mit einem richtigen Menschen. Es wird Moderatoren geben, es wird auch künstliche Intelligenzen geben, die Interviews führen.
Das ist wirklich Matthias Schnapp, der
Vielleicht,
da am Chat
weiß ich gar nicht,
sitzt.
aber ich glaube schon, und das werden, glaube ich, ziemlich harte Interviewpartner werden. Aber also, keine Ahnung, also wir betreten einfach völlig neues Terrain und wir werden bald zu einem Wesen, zu einem wirklich außer was auch immer, irdischen Wesen in die Linse blicken. Das glaube ich
Und
wirklich, aber.
fallen wir zurück in die Steinzeit, wenn die Sonne verdunkelt wird. Wir haben das Matrix-Szenario.
Ja, gut, okay. Also
Also
das lasse ich mal
unabhängig.
alles außen vor, aber ich meine, natürlich, das Militär entwickelt Kampfroboter. Diese Kommunikationsinfrastruktur, die da entwickelt wird, sie nennen sie tatsächlich Skynet.
Ja,
Das ist echt
das ist ja
unglaublich.
alles, du musst es ja auch irgendwie verkaufen. Du kannst ja auch wunderbar die Roboter umprogrammieren, dass sie eben kleine Kinder aus Erdbebenregionen retten. Ja, das
Ja, ja,
funktioniert ja auch.
ja.
Und ich sag mal, es gibt ja auch diese Entwicklung eben, man sagt immer Überalterung der Gesellschaft, auch in Japan. Ja, ich finde das immer sehr bizarr, wenn ich dann sehe, wie dann ältere Menschen dann mit Tier- oder mit kindsähnlichen Robotern konfrontiert werden und die ganze Geschichte dann einen dann so als neues Bild, was sich da in unseren Köpfen aufbaut, was noch gar nicht Realität wird, aber schon was uns darauf vorbereitet, dass diese neue Zukunft dann zu akzeptieren. Da sind wir also auch ganz klar wieder bei der Macht der Bilder. Ja, die uns da auch natürlich durch Science Fiction, durch Vorausschauende, durch bestimmte Dokumentation. Also man kann wirklich Meinungen beeinflussen. Die Frage ist
Ja.
wirklich, werden diese Pflegeroboter, die ja sicherlich hier und da, ich habe selber mal 13 Monate in einem Altenheim einen Zivildienst leisten dürfen, ob die dann auch wirklich die Empathie und den Respekt dann tatsächlich dann an den Tag legen, die man gerne hätte. Also die Entwicklung
Ja,
ist
ich glaube
wir
schon.
brauchen, wir brauchen es. Keiner hat, glaube ich, ein Problem damit. Wenn das Essenstablett jetzt von einer wirklichen Person gegenübergestellt wird, aber es sind tatsächlich Punkte, wie inwieweit wir uns Menschen daran gewöhnen, tatsächlich, wie weit sich unsere Welt überhaupt verändert, wenn tatsächlich unsere Kollegen eben keine zwangsläufig biologischen Wesen sind, sondern kybernetische.
Es geht
Auch
aber
das.
darüber hinaus, nämlich unser Selbstbild. Das wird ziemlich hart für uns, weil wenn wir einer Maschine gegenüberstehen, deine Maschine hat keine Transzendenz, so wie das zum Beispiel Religionen sich vorstellen. Ja? Diese Maschine, alles, was diese Maschine ist, alles, was diese Maschine glaubt zu sein, ist in dieser Sekunde weg, wo der Strom ausgeschalten wird.
Ja, das war ein
Wenn wir
Sehbild.
jetzt, wenn wir, und die Frage ist, sind wir biologische Roboter? Ist unser Gehirn ganz einfach unser Gehirn ist ein neuronales Netz, aber entsteht unser Bewusstsein rein nur als Folge dieser
Ist ja auch
neuralen
noch
Aktivität?
Quanteneffekte. Also auch in der Biologie, du hast dann auf einmal Effekte, wo dann genetische Zustände.
Schon klar, aber ich meine, viele, zum Beispiel Ray Kurzweil behauptet das, dass also unser gesamtes Bewusstsein, ich glaube das persönlich nicht, aber dass unser Bewusstsein rein nur eine Folge aus dieser neuronalen Aktivität ist
Emergente Eigenschaft, ne?
und dann daran grenzt die Frage, kann eine Maschine Bewusstsein haben? Tatsächlich Bewusstsein, so wie wir das haben. Ja? Und wie kann man das überhaupt feststellen? Man kann es nicht feststellen. Man kann nur sagen, ja, ich kann diese Maschine jetzt von jemandem, der ein Bewusstsein hat, nicht mehr unterscheiden, von dem ich annehme, dass er ein Bewusstsein hat, weil Wissen tue ich ja nur von mir und so weiter. Ja? Also das wird uns vor ganz, ganz, ganz grundlegende Fragen stellen. Das wird sehr spannend werden. Aber wir kommen jetzt schon ans Ende dieses heutigen Interviews und ich möchte jetzt so ein bisschen von der künstlichen Intelligenz wieder weg, weil das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, aber da können wir, glaube ich, Jahre darüber diskutieren und wie gesagt, ich möchte noch einiges drüber machen. Zurück noch zu diesen Kornkreisen. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, gab es schon irgendwelche Erkenntnisse, die aus diesem Versuch des Backward Engineering gewonnen habt bezüglich der Botschaft von Kornkreisen.
Ja, also die Hauptthese ist im Prinzip, dass es möglich ist, eben wenn man das Weltwissen eben des Adressaten erweitert, dass man eben mehr Informationen verurteilen kann. Es ist ja ein sehr explorativer Ansatz, der sich dann auch verändert und ich sag mal allgemein, jetzt über Kornkreise hinaus geht, findet man auch Informationen über die Bilder. Ich sag mal, Kornkreis spezifisch würde ich sagen, es müssen es beobachten. Es könnte ein Alignment-Prozess sein, ähnlich wie Webcop Circles. Es ist Weltwissen von dem Betrachter notwendig. Bilder und Sprache sind miteinander verwoben. Es ist durchaus eine denkbare These, dass diese Sprache, die Kornkreise, die wir beobachten, dass sich da eben die universelle mathematische Sprache verbirgt, die sich eben weiter aufbaut und die eben uns an eine neue Kommunikationsform gewöhnen. Das wäre also da mein Appell an die Kornkreisforscher, da nochmal auch nicht nur in die punktuelle Ebene zu gehen, sondern auch in die horizontale, in die Breite, also den Kontext um die Kornkreise herum, das noch zu erweitern und zu schauen, ob sich da ein Informationsraum aufspannt, der noch mehr sagt als nur diese klassischen Sachen. Was ich jetzt liefern könnte, das kann ich im Interview jetzt nicht bringen, Informationen über den Rosetta-Stein, also sprich über mögliche Übersetzungskörper, um eben einen spezifischen Kornkreis eben auf die Syntax und auf eine mögliche Bedeutung zu analysieren. Ich habe da also einen ziemlich umfangreichen Katalog über Mikrokosmos, Makrokosmos, Kristallwachstum, Fraktale, Primzahlen, Fibonacci-Zahlen. Also vielleicht, wer sich dafür interessiert und in die Tiefe gehen will, kann sich mit mir gerne mal kurz schließen. Was mir insgesamt aufgefallen ist an der Bildkommunikation, dass es wichtig ist, also jetzt unabhängig jetzt von dem Kornkreisphänomen, dass sich ein Betrachter eines Bildes immer selber darin wiedererkennen sollte, dann ist auch die Wirkung maximal. Ja, Aufmerksamkeit, ganz klar, dass wir nur die Dinge sehen, die wir auch erwarten, unserer Erwartungshaltung entspricht, und dass es eben sich dabei um ein knappes Gut hält, handelt. Dass nicht die Quantität der Informationen, sondern die Qualität bedeutsam ist, um Kornkreise zu entschlüsseln. Also was kann der Adressat überhaupt adressieren, dass ich jetzt nicht nur die Botschaft des Kornkreises, sondern mir den angucke, der den Kornkreis wirklich betrachtet. Stichwort Zuckerstück auf Ameisenstraße. Thema Bedürfnisbefriedigung steht auch damit in Verbindung. Jedes Bild hat befriedigt ein Bedürfnis nach Neugierde, nach Gefühlsanregung, Wunschvorstellung, Bestätigung, Neuigkeitsgewinn, Erregung, Emotionen. Das gilt sowohl für Kornkreise als auch für jedes Bild. Und bei Kornkreisen ist halt wichtig, welche Emotionen, welche Bedürfnisse werden da eigentlich gespiegelt und vor allem von wem. Dann die Beobachtung, je mehr einem jemand verbietet, sich über irgendwas ein Bild zu machen, desto reizvoller ist es, dieses Bild dann eben doch aufzubauen. Also gerade auch die Mystifizierung dieser Kornkreisstrukturen, unabhängig davon, wer eigentlich die Erschaffer sind, löst schon etwas aus. Das ist wirklich ein eigenständiges Medium, was man nicht mit Graffitis einfach so in einen Kopf werfen soll. Werfen sollte. Ja, und wenn eine Intelligenz, also beim Bild ist es so, wenn ein Mensch als Erschaffer vorausgesetzt wird, dann hat dasselbe Bild eine andere Wirkung, eine intensivere, als wenn jemandem sagt, das ist ein rein computergeneriertes Programm. Letztendlich ist jedes Bild irgendwo menschengeneriert, und sei es durch den Algorithmus, den der Programmierer oder Designer vorgegeben hat. Aber das ist auch auf die Kornkreis-Thematik bezogen auch so. Wenn ich also ein Adressat habe, der oder voraussetze, dass der Erschaffer tatsächlich ein menschliches Bewusstsein hat, habe ich eine andere Wirkung, als ich jetzt zum Beispiel mutmaße, es handele sich um ein Phänomen der Strukturbildung, wie beispielsweise Schneeflocken oder Fraktale, die ja auch teilweise komplexe Formen in Natur annehmen, die man gar nicht erwarten würde. Also gibt es zig Beispiele, Schneeflocken. Also ich kenne keine Veröffentlichung, die mir mal wirklich erklärt hat, wie eine Schneeflocke wächst. Also das ist gibt's noch so viele unglaubliche Fragestellungen. Das sind so ein paar Punkte, die mir da jetzt zu einfallen. Also es ist ein Dialog, wäre schon schön, wenn der da stattfindet. Also unabhängig davon, wie sich jetzt mein Webkopf-Circle-Algorithmus weiterentwickelt und wenn da jemand irgendwelche Anwendungen oder Ideen hat oder irgendwelche Daten, die analysiert werden sollen. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht wirklich mehr an Zufälle. Also gibt es einfach zu viele interessante Kontakte, die man bei solchen Gesprächen einfach findet. Also dann freue ich mich sehr über Kontaktaufnahme und ja.
Aber jetzt wirklich konkret eine Erkenntnis gab es jetzt noch nicht.
Wie schon gesagt, also ich finde, das ist schon, es ist überhaupt die Erkenntnis, dass wir im Informationsraum eben da einen dynamischen Prozess haben, der eben nicht nur aus Geometrie und Fraktalisierung besteht, finde ich schon sehr spannend. Also das, schon gesagt, der emotionale Gehalt eines Kornkreises könnte nochmal separat betrachtet werden und die Möglichkeit, dass tatsächlich da ein Alphabet aufgebaut werden könnte, was sich eben im Informationsraum fortpflanzt, wäre vielleicht ein Ansatz, den man weiter verfolgen wird. Was wo die gemeinsame Schnittmenge ist zwischen unserem Ansatz ist, dass weil wir ja wirklich den Anspruch stellen, jedes Bild zu realisieren, ob dann tatsächlich dann sich die Kornkreisforschung und eben der Bildgenerator dann irgendwo wieder in der Mitte treffen. Ich werde kurz oder lang nicht herumkommen, wieder auch die mathematischen Visualisierungen von Informationen und Graphen und eben diese hochdimensionale Wechselwirkung eben auch wieder so ein bisschen back to the roots, eben dieses Kornkreis-Thema eben doch hervorzurufen. Und Traum ist natürlich der ultimative Bildgenerator-Algorithmus, wo ich einen Satz in eine Kornkreisstruktur überführen kann und gleichzeitig dann auch ein Bild generieren kann, was mir eben den Inhalt wiedergibt. Und wie sich das entwickelt, ich meine, teilweise sind die Kornkreise ja auch schon sehr sehr bildhaft, was ihnen allerdings auch wieder den Charakter einer Parodie verleiht, finde ich. Also wenn ich auf einmal Alien-Gesichter dort sehe oder
naja,
eben,
gut.
Also schon
Dumo des
Lebens.
Ja. Teilweise waren das dann auch Fälschungen, beziehungsweise weiß man, dass das dann Menschen
nicht
macht.
Eine Spekulation. Ja, also ich sag lieber Cargo-Kult dazu. Also
ja, klar. Naja gut, das setzt schon viel voraus, wenn man Cargo-Kult sagt. Aber wirklich interessant wäre natürlich dann nach diesem Reverse Engineering, Reverse Engineering macht man ja, damit man dann ingenieren kann und die Frage wäre halt, kann man dann irgendwann einen Algorithmus entwerfen, der aus einem Kornkreis einen Text generiert?
Ja, definitiv. Das wäre im Prinzip dann die umgekehrte Anwendung. Das wäre wieder das Thema Musterklassifikation. Ja. Wobei ich das Thema Mustergenerierung, Strukturbildung fast noch interessanter finde. Aber das ist da, du willst wissen, was steht da jetzt wirklich drin? Und
wobei ich da jetzt wirklich meine Zweifel habe, dass man, also, dass das überhaupt ginge, dass man tatsächlich die ursprüngliche Intention desjenigen, also nehmen wir jetzt mal an, das ist eine höhere Intelligenz oder irgendeine unbekannte Intelligenz und es ist nicht alles irgendwelche Satellitentechnologien oder irgendwelche Spaßvogel. Nehmen wir an, irgendjemand kommuniziert da mit uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann tatsächlich das, was das sagen möchte, in einem Satz oder in einem Text ausdrücken kann, den man dann automatisch generiert, halte ich für gering. Aber
ich finde es spannend genug, wenn man überhaupt erstmal über ein Werkzeug hat, was die Fähigkeit hat, dass das theoretisch ein Satz eben in einen Kornkreis überführt wird und wieder Rückfunktion
möglich ist. Auf jeden Fall.
Und es inspiriert, also unabhängig davon, ich finde es fast schon mittlerweile die Frage langweilig, ob jetzt tatsächlich ETH dahinter steckt oder nicht. Ich finde es einfach sehr faszinierend, dass das ganze Phänomen an Bedeutung gewinnt, dass so wenig Menschen wissen, wie komplex dieses ganze Kornkreisphänomen ist und dass wir da wirklich ein eigenständiges Medium vor uns haben, das Kunst, Wissenschaft, Musik inspiriert und einfach auch auf neue Ideen bringt. Vielleicht sind wir da wirklich bei deiner These, dass das so Schlüssel sind, die eigentlich irgendwas in unserem Unterbewusstsein anregen sollen.
Nein, das ist nicht meine These. Nein. Das ist nicht meine These. Ich sage nur, das ist eine der Thesen, die ich sehr oft gehört habe und die ich auch irgendwie interessant finde. Aber
Da wird viel passieren. Also es muss sich etwas tun, denn wir müssen unseren Geist irgendwie an diese Informationsräume gewöhnen, selbst die wir selber erschaffen. Und wenn wir jetzt einfach mal ETH-Hypothese annehmen, dann haben wir es ja mit Intelligenzen zu tun, die über ein Wissen verfügen, über eine Verantwortung, die sofort unsere Kultur komplett unsere ganze Entwicklung komplett aus dem, normalen Zeitverlauf herauswerfen würden. Also sei es, dass man uns Technologien gibt, die auf einmal Krebs heilen oder die auf Quantencomputer. Das ist natürlich, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also selbst wenn da eine Kommunikation stattfindet, kann sie sofort wirklich so stattfinden durch Herr Fleischer gerne sagt, sein Stichwort, dass er im Prinzip das offenlegt. Komme jetzt gerade nicht auf den
Disclosure.
Begriff. Disclosure, ob das überhaupt gut wäre für uns als Spezies, wenn sowas theoretisch passieren würde. Da sind sich ja auch alle Religionen einig, dass eine omnipotente Schöpferintelligenz ebenfalls sehr sparsam ist mit, jedenfalls in der aktuellen Weltsituation, mit dem potenziellen Wissen.
Verständlicherweise.
Was macht man damit? Können wir überhaupt damit umgehen? Und von daher.
Nein, es ist teils, würde ich sagen.
Ich hoffe, das war jetzt der April-Scherz.
Das Nein, meinst du?
Ja, doch, wir brauchen mehr, müssen ein bisschen geschubst werden, meinst du nicht? Ein paar Fragen, ein bisschen
Starthilfe. Ich glaube nicht, ich glaube, wir müssen uns selbst schubsen. Also wenn es dabei andere schubst, das funktioniert nicht. Nein, das glaube ich nicht, aber ich nur glaube. Also,
Schade. Nein, gut.
Bitte?
Müssen wir doch selber weiterarbeiten.
Ja, wir müssen auf jeden Fall selber weiterarbeiten. Und zwar ziemlich. Und so wie sie das Ganze im Moment gerade zuspitzt, glaube ich, müssen wir schon langsam mal dazuschauen, weil es schaut irgendwie. Unsere Trajektorie ist gerade nicht so super, finde ich. Also ich hoffe, sie wird wieder besser. Aber ich bin auch durchaus optimistisch. Aber jetzt stelle ich dir noch eine ganz platte Frage so zum Ende. Wer glaubst du macht die echten Kornkreise und warum?
Die echten?
Ja, die echten. Schon klar, es ist schwierig. Aber ich meine schon die tatsächlich jetzt nicht von irgendwelchen Studenten gemacht wurden, sondern die wahrscheinlich unbekannten Ursprungs sind. Und wer glaubst du, macht die und warum?
Offizielle Stellungnahme, ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich wüsste, dürfte ich es nicht verraten.
Okay. Ja, aber damit kann ich was anfangen. Ich
würde sagen, das Universum, allein unsere Heimatgalaxie, hat doppelt so viele Sterne, wie wir Nervenzellen im Gehirn haben. Ja, und davon gibt es noch abermals 200 bis 300 Milliarden Galaxien. Und die Wahrscheinlichkeit.
Stell dir vor, dieses ganze Universum ist ein einziges neuronales Netz. Ne?
Kann es denn anders sein?
Und wir, keine Ahnung.
Und wir haben Selbstorganisation.
Und wir sind Teil eines selbstorganisierenden Lernprozesses.
Ja, vielleicht sind wir auch eine Simulation einer Intelligenz, die in der Zukunft entsteht und jetzt wissen möchte, wie sie durch Simulation ihrer Vergangenheit, wie aus uns biologischen Wesen dann die Schöpfer ihrer eigenen Matrix wurden. Wer weiß.
Vielleicht sind diese ganzen Phänomene, die wir hier besprechen, auch einfach nur künstliche Intelligenzen, die irgendwann in der Zukunft lernen, wie man in die Vergangenheit reist und uns jetzt besuchen.
Ja.
Und keine Ahnung, was sie bezwecken, aber
oder
ja,
die Breakpoints im Kornkreis-Code. Kornkreis sind sozusagen die Debug-Punkte, wo man dann sozusagen mal die Zeitmarker zurücksetzen in einer komplexen Finite-Elemente-Simulation.
Vielleicht.
Schön.
Sehr viele vielleicht. Jetzt noch kurz, wie wird sich das Web-Crop-Circle-Projekt weiterentwickeln und wie... In welcher Art würdest du gerne kooperieren mit Leuten, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind und dir folgen konnten?
Die wird sich weiterentwickeln. Es wird agentenbasierter, natürlich intelligenter, mehr nonverbale Konzepte, mehr Metaebene, mehr Dimensionen, vielleicht auch eine Variante mal, die wirklich mit 3D-Simulationen arbeitet, mehr Dynamik, mehr nicht so eingefrorene statische Szenen, also mehr Fraktalisierung. Also es gibt sehr viel. Ich möchte wirklich dann sowas wie eine wie die Bibel oder das Mahabharata-Epos oder das Gilgamesh-Epos, irgendwelche alten Schriften möchte ich ja durchjagen. Ich möchte mein Comic generiert haben. Das ist so mit eine Vision, einfach weil ich auch sehr, sehr neugierig bin. Und zum Thema Kooperation, ja, alle, die neuen Themen gegenüber aufgeschlossen sind, Anwendungen haben, die Spaß haben an unkonventionellen Projekten, freue ich mich riesig, wenn da jetzt durch deine Vermittlung Kontakt zustande kommt.
Okay. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das passiert. Wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und vor allem viel Spaß mit deinem Projekt. Es scheint ja Spaß zu machen. Ich finde es sehr spannend. Also ich finde, das ist auch der Grund, warum wir heute dieses Interview machen natürlich, weil es ist viel Potenzial, aber es ist schwer zu greifen. Also es ist im Moment noch ist es... Es gibt die banale Anwendung, man tippelt einen Satz rein und sieht dann ein Bild und das ist sehr lustig. Es gibt ja die Vision, dass man vielleicht wirklich einmal die Information eines Textes irgendwo in ein Bild komprimieren kann, sodass man dann intuitiv erfasst, was das ist. Das finde ich sehr spannend, aber ich verstehe nicht ganz, wie es funktionieren soll, aber wie auch. Und naja, dann natürlich gibt es da die Kornkreise, die auch irgendwas damit zu tun haben und die machen sowieso, was sie wollen.
Die uns auch immer wieder neue Inspirationsquellen liefern, um das Thema noch weiter zu vertiefen. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Aufruf an Blogbetreiber, anstatt die Artikel leer zu lassen, ruhig mal versuchen, ein Webcrop-Circle-Bild zu malen, sei es mit eigenen Worten und den ganzen Text durchzusetzen. Das Projekt lebt auch ein bisschen von der Mitarbeit und von den Ideen und ich bin davon überzeugt, dass es auch unabhängig davon, welche Projekte auch noch in dieselbe Richtung gehen. Ich glaube wirklich, dass sich da viel insgesamt tun wird und wer jetzt da eine tolle Anwendung hat, der kann vielleicht Ideen liefern, die das Projekt in eine bestimmte Richtung bringen und einfach, dass auch mehr Menschen eben an dieser an diesem freien Werkzeug dann auch da Teil von haben können. Ja, und ich würde mich freuen, Tarek, wenn wir in 10 Jahren vielleicht uns vielleicht auch nochmal irgendwie kurz schließen, mal schauen, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat und die Anwendungsform und hört man auch nochmal über ganz andere Kanäle voneinander. Also das ist jedenfalls meine Vision.
Ja, wer weiß. Sehr gern. Schauen wir einfach einmal in ein paar Jahren, wie sich das entwickelt hat und vielleicht machen wir dann ein Update.
Ja.
Okay, dann danke dir und noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank an dich und alle Zuhörer.
Okay, ciao.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, das nächste Mal Crop FM, freue ich mich sehr, da ist einer meiner Lieblingsgäste, muss ich sagen, zu Gast. Und zwar Ilobrand von Ludwiger. Und es geht um das Entführungsphänomen. Ja, genau das. Das ist ja ziemlich im Kern dieses ganzen UFO, Alien, whatever Mysteriums ist. Das sind also Leute, die, ja, Erlebnisse haben, die sie sich nicht erklären können, zum Teil physische Rückstände und vor allem traumatische Zustände erleben, also tatsächlich traumatisiert sind. Und daher ist es für mich zumindest schwer, das Ganze als völligen, ja, wie soll ich sagen, als Hirngespinst oder sonst etwas abzutun. Und Ilobrand von Ludwiger, der schon öfter zu Gast war, über Burkhard Heimann, natürlich über das UFO-Phänomen. Wir werden auch über sein neues Projekt sprechen, das er nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender von MUF und CES jetzt gegründet hat, das sich auch mit Burkhard Heimann und natürlich mit UFO-Forschung beschäftigt. Und er hat sich, sicherlich der sich im deutschsprachigen Raum am ausführlichsten mit diesem sogenannten Entführungsphänomen beschäftigt hat, und ich bin also sehr gespannt auf dieses Gespräch, das am 15. April 2016 stattfinden wird. Das ist auch gleichzeitig mein Geburtstag, also ich habe mir da meinen Geburtstag einen meiner Lieblingsgäste eingeladen, und es wird die 350. Ausgabe sein, also noch dazu ein Jubiläum, also vielleicht doppeltes irgendwo. Ja, zu hören, wie gesagt, am 15. April. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.